So.
Ja, weiß ich auch nicht.
Gelaufen.
Mal gucken.
Wir laufen.
Wir laufen. Ja, das fängt ja schon sehr gut an.
Ja. Genau.
Echt.
Ja,
weißt du, ich erst mal warm reden.
Obwohl, ich muss wirklich mal gucken. Ja. Das war übrigens damals, war mein Schulweg, der ging immer an
der... Entschuldigung, ich mach's dir nur.
So, an der Bochumer Schauspielschule vorbei.
Ja.
Oh Mann, Mic-Level, da muss ich aber mal hochdrehen.
Mic-Check.
Ah ja, jetzt höre ich mich auch.
Das ist immer wichtig.
Okay. Ja, das wollte ich mal.
Ja.
An der Schauspielschule. Und wir wussten nicht, was das ist. Und da habe ich so,
die Schauspielschule.
Ach so. Ah. Wir fanden das immer super lustig und haben dann immer total gestört. Also wer weiß, vielleicht haben wir Ralf Richter oder so, diese ganzen großen deutschen
Schauspieler. Die Stars der Zukunft
beim Schauspielunterricht gestört.
Ja, ja. Genau, deshalb haben sie heute noch keinen Oscar bekommen.
Ja,
so, weil
hätten es noch. Habe ich da eigentlich mal die Geschichte erzählt, dass ich in Florida war und in einem Buchladen in Florida und habe eine Biografie von Lee Strasberg, der Schauspiellehrer von Marilyn Monroe und James Dean. Und klappt das Buch auf und sehe da diesen Lee Strasberg, diesen alten Herrn, wie er auf einer offenen Bühne sitzt, mit einem Stuhl nur. Und dann stand da drunter, Lee Strasberg, bei einem Schauspielseminar in der Schauspielschule Bochum.
Ah, sehr lustig.
Ja, hör mal, was hast du dazu? Ja. In Florida. Unglaublich.
Super. Mhm. Ich habe mal einmal in New York gepinkelt neben diesem einen Star aus Beverly Hills 90210. Nicht Jason Priestley.
Echt?
Genau. Da war ich nämlich... was war denn das nochmal? Das war, glaube ich, im Virgin Mega Store. Und da war, glaube ich, die Premiere. Der hat mal so einen Dokumentarfilm über irgendeine Rockband gemacht.
Aha.
Weiß ich nicht mehr, wie die heißt.
Okay.
Und da war wohl die Premiere da an dem Tag oder so. Und ich war einfach nur im Virgin Mega Store, musste aufs Klo. Und ich denke so, den Typen kenne ich doch. Ne? Jason Priestley.
Ja. Das ist ja witzig. Das kann ja tatsächlich.
Und in dem gleichen Land habe ich übrigens auch Kevin Smith mal, stand mal vor mir an der Schlange. Mit seiner ziemlich scharfen Frau.
Ja.
Der Typ sie selber ist ja so mehr so ein.
Fass,
genau. Und genau.
Ja.
Aber die Frau sah sehr gut aus.
Das kann ja, das ist ja witzig, das kann ja in New York ja tatsächlich passieren. Ne? Ja. Also ich meine, hier
in nicht Bochum, in Dortmund am Schnee.
Nee, da läuft dir Ralf Richter mal über den Weg oder so in Bochum, aber in New York kann das echt passieren, dass da wirklich die wildsten Leute plötzlich so an dir vorbeimarschieren.
Und was hat das jetzt alles mit Viele Wege führen nach Rom zu tun?
Ich habe keine Ahnung.
Ich auch nicht. Herzlich willkommen bei Viele Wege führen nach Rom. Mein Name ist Roland Heep.
Mein Name ist Gary Schreberg.
Und wir begrüßen euch zur 21. Ausgabe unseres kleinen Podcasts. In Amerika werden wir jetzt volljährig.
Ja, genau.
Genau, könnten
Alkohol trinken dann nebenbei.
Genau, nachdem wir aber schon 3 Jahre irgendwie in Afghanistan gekämpft hatten, wo wir noch keinen Alkohol trinken durften zu der Zeit. Genau.
Richtig.
Nee, aber heute ist dann 21. Folge. Wir haben jetzt länger nichts von uns hören lassen.
Ja.
Hat eigentlich keinen besonderen Grund, oder?
Nee, wir waren halt einfach auch beschäftigt. Man hat ja auch ein Leben noch.
Ein Leben neben dem Leben, dem Podcast-Leben, genau. Ja, und es war ja auch Weihnachten und Neujahr. Wir haben ja noch kurz vor Weihnachten unser Interview mit James Gesso gepostet.
Genau.
Da haben wir auch schönes Feedback von einigen Leuten bekommen.
Tatsächlich?
Ja, haben wir bekommen. Ja, so.
Echt?
Ja, doch, fanden sie toll. Epic habe ich sogar gelesen.
Irgendwo. Ehrlich?
Ja, wow. Das Schöne war ja, dass das ja mein englischsprachiger Podcast war und dadurch natürlich unser Einflussbereich gewachsen ist.
Ein bisschen gewachsen.
Heute Deutschland, morgen die ganze Welt oder wie
war
das? Nein, aber das war natürlich schön, dass man da jetzt auch mal ein bisschen internationaler was machen konnte. Und das war ja auch ein tolles Gespräch mit James. Und wir werden das ja auch bestimmt nochmal wiederholen.
Ja.
Irgendwann, genau. Und wir haben in der Zwischenzeit auch ein bisschen Post bekommen. Der Peter, der uns über Janis Jakaits Podcast getroffen hat, der hat sogar uns vorgeschlagen, eigentlich mit dem 20. aufzuhören.
Ja,
genau. Aber man muss dazu sagen, er ist ein Fan, er hört das auch gerne. Und ich zitiere, ich wäre auch dankbar, wenn ihr aus irgendwelchen Gründen bei 20 Folgen belässt. Ja,
ja.
Haben wir auch fast gemacht, hat wahrscheinlich gedacht, wir haben seinen Rat befolgt. Peter, nein, wir machen einfach weiter, auch wenn wir nichts zu sagen haben. Wir labern einfach irgendwas, wie wir das ja gerne tun, ins Mikrofon. Aber wir haben uns natürlich gefreut, dass auch das über Janis jetzt irgendwie ein paar Leute noch wieder zu uns gefunden haben. Und übrigens, meine Frau kam gestern nach Hause und hat im Zug eine Brigitte, die aktuelle Ausgabe der Brigitte gefunden. Da war auch ein ganz langer Artikel über Jannis drin.
Ah, schön. Ja,
so sieht okay. das aus. Genau. Erst ja. beim Viele Wege von nach Om, dann in der Brigitte.
Ja. Ja. Die Jannis, die ist sehr, sehr umtriebig. Genau. Also da, marketingmäßig ist sie, da hätten wir uns mal mit ihr unterhalten sollen.
Also das ist das, was wir so überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Das stimmt. Da sollten wir uns irgendwann nochmal drum kümmern. Aber wie gesagt, wir haben ja. als, nicht ganz so viel Zeit und dann immer, wenn wir mal welche haben, dann schieben wir das genau. eher dazwischen, dass wir mal einen Podcast aufnehmen, wie heute.
Ja, ja.
Genau. Tatsächlich haben wir uns gerade erst so ein bisschen überlegt, worüber wir überhaupt reden wollen. Also das ist heute sehr
Das ist ja das Schöne bei uns, ne? Das ist ja, weil viele Leute denken ja, wir hätten da irgendwie, wer weiß, was für ein großes Konzept. Diese verrückt.
Ja, irrsinnig.
Aber nee, aber wir labern einfach drauf los. Aber genau. ja. Aber
und deswegen, schon und ein anderer Hörer, der Christian, der hat ja auch angemerkt, dass es manchmal ein bisschen, wie soll ich sagen, wie hat das ausgedrückt, in ein belangloses Gelaber, scheinbar belangloses Gelaber ausartet.
Scheinbar.
Scheinbar ist da natürlich der Punkt. Und das ist wahrscheinlich auch so. Da ja. gebe ich ihm komplett recht. Und ja. Da können wir immer nur sagen, ja, ne. Zur Not einfach ausschalten oder vorspulen, kann man ja auch skippen. Vielleicht gibt es ja dann zwischen dem belanglosen Teil auch nochmal ja. irgendwie was.
Ja, ich muss mal gucken, ich muss mal tatsächlich gucken. Es gibt, ich müsste das praktisch in der auf der MP3-Datei schon so einbauen, dass man so kapitelmäßig so
ja, Kapitel, kann. Genau. Ne? Nee, aber man muss auch dazu sagen, Christian mag unseren Podcast auch. Das war genau. jetzt auch eine konstruktive Kritik. Und nur, ich glaube, das lässt sich gar nicht vermeiden, weil wir sind nun mal Laberköppe.
Ja.
Ne? Und deswegen machen
wir verlieren auch. Uns auch ganz gerne mal.
Genau. Ne? Und deswegen ja. Kann man ja da einfach mal ein bisschen skippen und denken, okay, jetzt reden sie wieder dummes Zeug. Dann vielleicht kommt ja noch was Interessantes hinten raus. Genau.
Genau,
ja.
Richtig.
Na, also wie ihr hört, also das ein oder andere Kommentar findet es dann auch in unserer Sendung. Wenn ihr auch Kommentare hinterlassen wollt, dann könnt ihr das natürlich entweder auf unserer...
Oder Vorschläge, wen wir mal interviewen konnten, irgendwie Themenvorschläge.
Hat der Christian uns auch welche gegeben, da werden wir auch dranbleiben.
Ja. Ja,
und das werden wir auch machen, natürlich. Wir geben euch auch gleich eine kleine Vorschau. Wir haben auch einen sehr spannenden Podcast, den wir nächste Woche aufnehmen.
Oh ja, genau. Da freue ich mich sehr drauf.
Genau. Aber wie gesagt, wenn ihr uns irgendwie kontaktieren wollt, dann tut ihr das am besten entweder auf unserer Facebook-Page, Viele Wege führen nach Om. Ihr könnt das natürlich auch auf unserer Website www.vielewegeführennachom.com machen. Ein Wort und UE statt Ü natürlich, das kennen wir alle. Könnt es eine E-Mail schicken, roland@mono23.com und ja, wir freuen uns immer von euch zu hören und ich hoffe, ihr freut euch mal wieder von uns zu hören. Genau, unser Thema heute.
Ja, was ist es denn?
Ich weiß auch nicht so genau. Negativität.
Negativität.
Ich habe noch richtig, vielleicht fällt uns noch ein cooler Titel ein, das klingt so ein bisschen bescheuert. Don't be negative ist auch schon wieder so negativ, ne? Und think positive ist so ein bisschen sehr abgehalftert und ist ja auch vielleicht nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss.
Ja.
Aber da denken wir uns dann noch was aus.
Negativ denken ist ja das, was man eigentlich dem deutschen Volk so vorwirft. Also die Deutschen, die sind immer negativ.
Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Also so ja. im Großen und Ganzen. Das ist natürlich eine absolut absurde Verallgemeinerung, wie man das ja gerne macht. Ne? Und aber man hat schon so ein bisschen das Gefühl, die Tendenz ist da.
Ja, aber genau. Hat das nicht tatsächlich auch was mit dem, um jetzt voll einzusteigen in das Thema, hat das nicht auch was mit unserer Vergangenheit zu tun? Ich meine, wir hatten ja nun wirklich durchs Dritte Reich und dann die ganzen zerbombten Städte, weil viel zu lachen hatten unsere Großeltern ja nicht oder die Urgroßeltern.
Nein, und ich meine, wir hatten ja auch das schon mal angesprochen, dass es natürlich, glaube ich, stark damit zusammenhängt, dass da immer noch ein schwerer Schuldkomplex irgendwo kollektiv auf allen lastet, der sich meiner Ansicht nach ja auch immer ganz gerne im deutschen Fernsehfilm widerspiegelt.
Ja,
ich finde das immer ganz amüsant, weil es gibt ja unfassbar viele Filme, wo man das Gefühl hat, oh, das ist jetzt aber auch eine Art Strafe, sich den anzugucken. Mhm. Und die Figuren in diesem Film dürfen auch auf keinen Fall glücklich sein.
Ja.
Und manchmal habe ich wirklich das Gefühl, es ist mir schon ein paar Mal passiert, dass ich einen Film geguckt habe und gedacht, okay, da ist jetzt aber auch wirklich jemand da gewesen, der hat diesen Film gedreht, wirklich so unter dem Motto, okay, ihr Zuschauer, ihr müsst euch schlecht fühlen am Ende dieses Films, weil das ist unser Schicksal, weil wir sind ja immer noch schuld an schlimmen Dingen oder so. Und das ist natürlich ein bisschen kühn, aber ich glaube, so das Thema Schuld, gerade im Zusammenhang des Dritten Reichs, ist ja auch in gar keiner Form abgearbeitet.
Nee.
Und vor allen Dingen auch, ja, da ist ja auch ganz großer Teil das Vergebung. Ne? Also
Ich meine, da hat ja eine Dame hat doch da ein Buch jetzt drüber geschrieben, ne? Das ist doch über
die, ja, genau, die Barbara von Maibohm, Deutschlands Chance. Da gab es auch einen ganz großen Kongress vor ein paar Monaten, ja, wo diverse Leute über dieses Thema gesprochen haben. Also wie eigentlich ja nur Vergebung auf beiden Seiten, auch die eigene Vergebung, also dass die Deutschen sich auch selbst vergeben, das heilen kann. Wobei das natürlich ein sehr heikles Thema ist, weil Vergebung heißt ja nicht vergessen.
Nee,
genau. Und vergeben heißt auch nicht, okay, jetzt mal Gras über die Sache wachsen lassen. Oder jetzt müssen wir mal weitermachen. Jetzt können wir nicht immer nach hinten gucken. Also natürlich muss man sich immer noch dran erinnern. Aber ja, man muss auch diesen Aspekt der Vergebung, ja, da mit einbauen.
Und vor allen Dingen, der Witz ist ja, dass der Spiegel, der hat jetzt, die hatten jetzt so eine Serie mit so die letzten Überlebenden des Holocaust.
Ja, genau.
Die sterben ja jetzt auch langsam. Ich meine, das sind ja steinalte Leute.
Absolut,
ne? Und
ja,
ich finde, da muss man wirklich aufpassen, dass sowas nicht komplett in Vergessenheit weiß. Weil ich meine, heute, wenn ihr heute die Jugend Interviews oder so. Ich meine, ich habe da schon ganz, ganz schlimme Negativbeispiele gesehen, die mit selbst mit dem Namen Adolf Hitler überhaupt nichts anfangen konnten. Wie gesagt, das sind Negativbeispiele. Ich glaube schon, dass zu 99,9% unsere Jugend schon weiß, was so ein bisschen wenigstens, dass da mal was war.
Also ich weiß, dass auch zumindest aber an Schulen das inzwischen auch anders unterrichtet wird. Ich hatte neulich mit einer Lehrerin gesprochen und kann mich noch erinnern, als ich in der Schule war, dass wir irgendwann dann mal auch Dokumentarfilme gesehen haben, auch über die Konzentrationslager, und die waren dann auch natürlich gnadenlos in ihrer Bebilderung von dem, was da Schlimmes passiert ist. Und sie meinte, heute würde man das den Kindern gar nicht mehr zeigen.
Das ist interessant, weil das ist mir bei meinem Sohn aufgefallen, okay, weil ich habe ihm immer darauf vorgewarnt, ich sage, wenn du erstmal in dieses Alter kommst, wir hatten das rauf und runter, ja, das Dritte Reich, rauf und runter. Und ich habe immer darauf gewartet, dass er jetzt nach Hause kommt und meint irgendwie, ach ja, und kam nie was. Irgendwie ist immer die Kaiserzeit und so. Ne? Und manchmal hat man das Gefühl, die sparen das so aus, okay, so nach dem Motto, ja, da gab es mal was, aber das ist nicht so schlimm.
Ja, ja.
So, und das ist aber wirklich interessant, dass man das so aus diesen Lehrplänen so ein bisschen verbannt hat oder so ein bisschen zur Seite gepackt hat. Ich will nicht sagen verbannt hat, aber so ein bisschen zur Seite gepackt hat.
Ja, oder man will den Kindern auch irgendwie solche Bilder nicht mehr zumuten oder so, keine Ahnung. Ich meine, wobei ich ja der Ansicht bin, die sind das beste Mittel gegen das Vergessen und auch vor allen Dingen gegen die Wiederholung. Ich meine, Entschuldigung, also ich glaube, kein Mensch, der irgendwie mal diese Bilder gesehen hat, kann guten Gewissens sagen, ja, das können wir doch nochmal machen oder irgendwie Nazis oder Rechtsextremismus ist gut. Rechtsextremität. Ja. Ja, ist gut. Na, also, aber ich glaube, lass mal versuchen, wieder die Kurve zu kriegen, weil ich glaube, natürlich, also dieser Schuldkomplex und was du gerade sagtest, auch diese Überlebenden, die in den Interviews zu Wort kamen, auch die reden ja viel über Vergeben. Ne? Also das ja wirklich die einzige Lösung tatsächlich ist, aber die auch gleichzeitig super schwer ist. Ne? Also wenn man so fast sagen kann, das Spielfeld der Heiligen. Ne? Also ein Heiliger, also Jesus kann sagen, halte die andere Wange hin, so ungefähr, ne? Aber wer von uns kann das? Ne? Und gerade nach so einer unfassbaren, wirklich nicht zu beschreibenden monströsen Phase der Menschheit. Und das geht ja auch weiter. Also es ist ja auch nicht so, weil wir jetzt, sage ich mal, weit nach dem Krieg auf die Welt gekommen sind. Oder das heißt ja nicht, dass wir davon nichts mitkriegen. Ich meine, solche Schuldgeschichten, die setzen sich ja fort. Das ist ja im Kollektiven, aber auch in der Erziehung. Ich meine, selbst mein Vater war Kind im Krieg, hat also den Krieg noch am eigenen Leib auch bewusst erfahren, also mit Flucht und die schlimme Sachen und so. Und natürlich hat er da jetzt nicht bewusst unbedingt was an mich weitergegeben, aber natürlich habe ich das auch im Kopf.
Ne? Es gibt ja sogar wissenschaftliche Studien, dass zum Beispiel, dass die Kinder von Holocaust-Opfern, dass die genauso darunter leiden wie ihre Eltern, dass das praktisch schon in der DNA.
Richtig, es gab jetzt auch eine neue Studie, dass auch Traumata sich wirklich genetisch fortsetzen. Habe ich auch vor ein paar Monaten gelesen.
Ja. Oder so. Hochinteressant und gruselig. Aber naja, und das passiert im Kleinen, also was ich, wenn ich meine, es kommt ja nicht von ungefähr, dass Kinder, die oder Jugendliche, die also als Jugendliche häusliche Gewalt miterleben müssen, dass die als Erwachsene eine ähnliche Kerbe schlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und das hat ja auch alles so eine Gründe. Also, und ich glaube, man kann fragen, wen man will. Wenn man mal so an seine eigenen Großeltern zurückdenkt, und das war ja so diese Kriegsgeneration, das wurde immer tabuisiert. Mhm. Dieses Thema, das war meine Oma, die erzählte mal, wie sie einen russischen Soldat mit der Bratpfanne über den Kopf gezogen hat. Und dann eine andere lustige Geschichte, die ich wirklich sehr lustig finde, ist, dass mein Vater, damals noch sehr, sehr klein, die Wehrmachtsuniform von seinem Onkel ausgegraben hat, nachdem man die vergraben hat, nachdem die Besatzungsmächte kamen. Ja. Und da wurde natürlich alles gelöscht. Irgendwie mein Vater hat diese Uniform wieder rausgegraben. Das finde ich sehr lustig. Das stelle ich mir so als Film vor. Immer so als witzige Filmszene. Nee, aber sonst wurde darüber nie geredet.
Nein, ich glaube, das Schweigen war ja auch wirklich über Jahrzehnte. Es war ja auch das Problem mit den, was ja die 68er-Generation aufgegriffen hat. Ne? Ja. Und dass es eben wirklich dieses kollektive Schweigen war. Und überhaupt über sowas wie Vergebung und so wird ja eigentlich erst seit wenigen Jahren, also manchmal denke ich so, die Richard von Weizsäcker Rede 85 war so ein bisschen so ein Startschuss, so nach dem Motto, wir müssen jetzt mal aufeinander zugehen. Ne? Mhm. Sag mal jetzt auch auf einer eher spirituellen Richtung sich das mal anzugucken, ist ja ganz neu. Also dieses Buch von Frau Maibohm, wo ja auch so Leute wie Thomas Hübel zu Wort kommen, ist ja auch ein spiritueller Lehrer, wo es auch darum geht, ne, diesen, wie er es nennt, den kollektiven Schatten heilen. Also dass das überhaupt aktiv gemacht wird. Also er macht wohl, so wie ich das verstehe, wäre auch sicher mein interessanter Gesprächspartner, so Heil. Rituale oder Meditation, wo er Deutsche und Menschen aus Israel, also Juden, ob die jetzt aus Israel wohnen, aber ich glaube, er lebt, wie ich es verstehe, halb in Israel, halb in Deutschland und deswegen sind eben viele Juden aus Israel dann in diesen Meditationen mit dabei, wo es dann wirklich um dieses kollektive Heilen geht, weil da sind auch kaum noch Leute bei, die natürlich damals gelebt haben, sondern es sind die Nachfahren und das ist ja das, wo die Heilung dann stattfinden muss und da geht eben sehr viel eben auf dieser spirituellen Ebene auch. Ne? Mhm. Nicht jetzt nur auf rein kognitiver, gedanklicher Ebene, weil das geht auch nicht. Ich glaube, es ist nicht möglich. Du kannst nicht so etwas auf gedanklicher Ebene verzeihen. Also das, wie gesagt, das glaube ich, sondern es geht auf einer anderen Ebene nur. Du kannst auf einer ganz tiefen Herzensebene kannst du versuchen, da diese Vergebung auf wirklich zu finden. Und ich glaube, du merkst schon allein, das zu sagen ist schon total schwer. Und ich glaube aber trotzdem ist es die einzige Variante, wie man das Trauma irgendwann mal überhaupt heilen kann. Und ich meine, das ist ja auch das Problem bei Traumata immer. Man muss das Trauma nochmal durchleben, nochmal anerkennen und auch, sag mal, umarmen oder akzeptieren zumindest. Ne?
Ich meine, diese ganze Sache mit dem posttraumatischen Trauma, das ist ja auch jetzt erstmal seit einiger Zeit anerkannt. Richtig. Selbst in Amerika irgendwie, wo man meinen sollte, da werden alle Soldaten, werden da liebevoll empfangen und dann wird denen da werden die da unterstützt. Das ist ja nicht so. Nein, oder sagen wir mal so, das ist jetzt seit einiger Zeit, dass sowas angeboten wird.
Nein, also ganz schrecklich, ehrlich gesagt, ist es genau nicht so. Es kommen ja Zehntausende Soldaten jetzt aus den Kriegen in Afghanistan, Irak nach Hause, nach Amerika und werden mit ihren Traumata komplett alleine gelassen. Das Maximum, was sie kriegen, ist halt massenweise Antidepressiva oder andere Pillen. Ja. Ne? Und die einzige, ich meine, wir haben auch schon das mal angesprochen, die einzige wirklich vernünftige Therapieform scheint im Moment die MDMA-Therapie zu sein. Also im Volksmund Ecstasy, wobei MDMA natürlich jetzt die ganz pure Form ist und so, ne? Aber dass du wirklich mit den Leuten, gab es ja jetzt einige Modellstudien, die von MAPS irgendwie organisiert worden sind und wo du wirklich sagst, okay, du machst 3 Monate Psychotherapie.
Was war denn MAPS nochmal?
Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies.
Also okay, das ist eine Organisation, die sich mit psychedelischen Heilung oder Heilung
psychische. Ja, die Psychedelika als Medizin.
Als Medizin, ja. Genau. Dankeschön.
Also das ist eigentlich der Punkt. Und aber die haben ja nun das eben so gemacht, dass sie halt traumatisierte Soldaten und Soldatinnen genommen haben mit denen 3 Monate Gesprächstherapie gemacht und 1 bis 3 MDMA-Sitzungen gemacht. Mhm. Das heißt, man hat den Leuten MDMA gegeben und hat dann mehrere Stunden lang mit denen gesessen und die sind nochmal vor allen Dingen in ihre Traumata reingegangen. Und das MDMA ermöglicht halt eben eine einen Blick auf das Ganze. Ne? Also du kannst es nochmal sehen, aber du bist nicht so angehaftet und die Emotionalität, die da mit drin hängt, die guckst du dir eher so ein bisschen aus so einer Beobachterposition an. Eigentlich ist es sozusagen die Zeugenperspektive, die in der Meditation oder die im besten Fall in höheren spirituellen Stadien oder höher ist immer blöd, aber trainierten spirituellen Menschen ist diese Beobachterposition ja verstärkt. Und ich glaube, das MDMA, das aktiviert das sozusagen. Und das hilft den Leuten, durch diese Traumata durchzukommen. Und das ist wirklich so, wie man diese Studienergebnisse verstehen kann, sind die Leute eigentlich danach wirklich geheilt. Mhm. Und aber diese Therapieform ist halt im Moment noch im sehr experimentellen Stadium, wird natürlich auch noch sehr kontrovers diskutiert, ist klar, weil Ecstasy gilt ja immer noch als irgendeine Droge und wie kann man denn Drogen geben und blablabla, aber da haben wir auch schon oft drüber geredet, ja, gerade ja unser Podcast. Aber der Point ist ja eigentlich, was ich sagen will, ist, diese Traumata müssen aufgelöst werden und können eben nicht über Gedanken aufgelöst werden, glaube ich. Mhm. Du kannst nicht argumentieren darüber, sondern du musst es auf einer tieferen spirituellen Ebene machen. Und ich glaube, das ist wirklich, also ich kann dieses Buch nur empfehlen. Kommt auch in die Shownotes, sag ich mal, bei der Gelegenheit. Wir haben das auch schon mal erwähnt. Barbara von Maibohm, Deutschlands Chance. Es gab da halt auch diesen Kongress in Berlin vor ein paar Monaten, wo halt diverse Leute auch eben über diese Themen gesprochen haben. Und das ist ein sehr interessanter Ansatz, ne? Weil man wirklich denkt, okay, das ist vielleicht eine Möglichkeit, ne? Ja, auf der Ebene. Und wenn man dann diesen kollektiven Schatten beginnt zu heilen, dann drehen wir mal wieder die Zeit zurück zum Anfang unseres Podcasts oder zu unserem Thema zumindest, dann kann man natürlich auch die negative Grundhaltung vielleicht ein bisschen heilen. Und ich meine, was ist jetzt so auf die Deutschen bezogen? Ich glaube, das ist richtig, was du sagst, und deshalb haben wir es ja auch besprochen. Ich glaube natürlich generell, Negativität ist leider ein weltweites Problem, weil ich glaube, Negativität ist sozusagen fast schon so ein evolutionärer Aspekt, dass unsere Gedanken dazu tendieren, eher negativ zu sein. Ich weiß nicht, das ist jetzt mehr so eine Idee, aber ich meine, vielleicht liegt es wirklich noch daran, wie man, weiß ich nicht, vor ein paar tausend Jahren, wenn du dann irgendwie durch die Tundra oder durch den Urwald geritten bist oder so, dann hast du zwar gesehen, oh, da sind schöne Blumen und oh, hier der Urwald ist ja hübsch und die gefällt mir ja alles, aber eigentlich war es ja viel wichtiger, dass du dich daran erinnert hast, dass da eine giftige Schlange ist, dass da der Säbelzahntiger gleich rauskommt oder weiß ich nicht, der dein Feind dich angreift. Mhm. Das heißt, deine Gedanken sind quasi ja trainiert daran, irgendwie Gefahren zu antizipieren. Und ich meine, jeder von uns kennt das ja, dass ich sage mal nicht jeder von uns, sondern nur so Neurotiker wie ich, du hast das kleine Zipperlein und sofort fängt dein Gedankenapparat irgendwelche tödlichen Krankheiten.
Ist das bei dir so?
Ich habe das manchmal, ja. Echt? Natürlich. Hypochonder, natürlich.
Ich habe das auch. Bei mir ist es aber einfach, ich hatte mit 30 eine Krebserkrankung. Ich weiß, ja. Also ich bin da ein gebranntes genau. Kind. Ja. Aber das ist auch eine Sache, womit ich dann immer meine komplette Umgebung verrückt mache.
Ja, aber das ist ja nicht nur das. Ich meine, es ist ja alles. Ne? Ich meine, die Leute, weiß ich nicht, fahren in Urlaub und denken, oh, wenn ich das Flugzeug verpasse, oh, wenn ich da irgendwie krank werde, oh, wenn ich überfahre. Versicherung. Ich meine, die ganze Idee des Versicherungswesens arbeitet allein mit dieser Angst, dieses Gedanklichen. Ja, und das ist, ich glaube, es ist nicht mal nur unbedingt Angst ist. Das ist natürlich so eine Emotion, die da dahinter steckt. Aber es ist ja oft eine ganz kühle Gedankengeschichte. Also, ja. dass deine Gedanken eben wirklich sofort analysieren eine Situation und auf Gefahren abklopfen. Und das ist ja insofern auch nicht unbedingt schlecht.
Nee, absolut nicht. Nee. Ich denke, es hat auch was mit Anhaftung zu tun. Weil wir haben leben eigentlich ständig in so einer, entweder uns wird suggeriert, dass wir nicht genug sind. Ich meine, die ganze Werbung fährt ja darauf hin, dass das immer irgendwie, du bist nicht hübsch genug, du bist nicht dünn genug, du hast keine schönen Haare und dieses, das, jenes. Aber auch das, was wir haben, dass uns das weggenommen werden könnte.
Genau.
Unser Lebensstil.
Und dass wir auf jeden Fall noch mehr haben müssen.
Ja, ganz genau. Ja. Und dadurch wird ja auch kommt Stress auf und eine Angst auf und das ist dann, deswegen sehen wir halt manchmal jetzt nicht nur als Deutsche, sondern als Menschen generell, hat man da halt solche merkwürdigen Ängste und in Wirklichkeit passiert überhaupt nichts.
Genau, ich meine, da können wir auf unseren Angst-Podcast auch verweisen, aber ich finde, es ist natürlich, hängt ja damit zusammen, natürlich, weil die Negativität im klar ist am Anfang vielleicht mal eine analytische Gedankengeschichte, aber natürlich, wenn es dann zu einem Gedankenkreislauf wird, dann aktiviert es natürlich auch die Hormone und die Emotionen und alles und dann wird daraus auch schnell Angst. Ne? Dann wird aus der, oder die Angst ist natürlich dann auch ein Motor. Ne? Also das hängt damit zusammen. Aber ich finde gut, ganz kurz, weil was du gerade sagtest, diese Angst, das nicht genug zu haben, zu verlieren und so, das ist ja im Endeffekt, ich meine, da machen wir jetzt einen ganz großen Sprung, weiß ich nicht genau, ob das nämlich ein bisschen vorweggegriffen ist, aber der Punkt ist, das ist ja auch das Grundproblem auch jetzt für das, was in den letzten Monaten hier so passiert ist. Ich meine, die ganze Pegida und ISIS-Geschichte und dieses ganze, diese Angst und so, das ist ja genau dieses Komische, diese diffuse Angst der Pegida-Leute, das ist ja eher ein Sammelbecken von Leuten, die diffuse Ängste haben.
Ja, ja, klar.
Und weil sie halt genau diese Ängste haben, nämlich ich komme zu kurz, ich kriege nicht genug, andere kriegen mehr, irgendwie wird mir was weggenommen und sei es jetzt, natürlich gibt es bestimmt ein paar davor, die irgendwie Angst davor haben, dass die Islamisierung des Abendlandes stattfindet, aber ich glaube, die allermeisten Leute, die interessiert das gar nicht so sehr, sondern die denken eher, da gibt es etwas Diffuses, irgendetwas, was mich bedroht und damit kontrollierst du natürlich auch. Ne?
Ja, ja, klar. Also ich meine, wenn ich solche Nachrichten höre, da fühle ich mich persönlich schon auch bedroht durch.
Warum eigentlich? Ich gebe dir da natürlich komplett recht, aber mehrere Sachen. Einmal ist es ja alles leider nichts Neues. Ich meine, das ist nicht wirklich neu. Also natürlich, für uns jetzt wirkt das alles so ein bisschen sehr strange, aber ich meine...
Ich meine, klar, die Taliban haben das...
Ja, nein, ehrlich gesagt, ja, die ganze Menschheitsgeschichte hat nichts anderes gemacht. Ich meine, ja. Und das, klar gibt's da, was für eine Logik ist denn hinter der Hexenverbrennung gewesen? Was für eine Logik ist hinter den Weltkriegen gewesen? Das sind auch, es gibt immer Gründe, aber ich sag mal... Das war doch auch Irrsinn. Also du kannst das Ganze ja nur unter Irrsinn abhaken. Und mit Irrsinnigen kann man leider nicht besonders gut reden. Also wie du schon gerade richtig sagst, ne? Wenn du keine gemeinsame Sprache mehr sprichst oder wenn der Gegenüber eine, ich sag mal, irrsinnige Haltung hat, wo auch keine Logik oder keine Struktur hinter ist, dann ist da natürlich auch gar nicht zu reden. Aber das ist da im Endeffekt immer so gewesen, dass das ganze Systeme gab, die komplett irre waren. Und ich glaube... Was mir viel wichtiger ist, ist eben deine Reaktion darauf. Das ist ja genau, das ist ja diese Angst und diese Negativität. Also ich höre das von so vielen Leuten in letzter Zeit, deshalb war ja auch so ein bisschen die Idee, heute mal darüber zu sprechen, dass, die Welt ist alles nicht mehr zu retten, ist alles am Arsch oder so. Ne? Und du denkst dir immer so, ja, ich kann das komplett nachvollziehen, wenn man seinen Gedanken freien Lauf lässt und sich sozusagen aus dem nährt, mit dem man gefüttert wird, vor allen Dingen natürlich über die Medien. Und die sind natürlich inzwischen allgegenwärtig, weil du auch ständig deine Tweets checkst und deine Facebook-Mails und deine E-Mails und so. Du hast ja immer, ist ja nicht einmal am Abend die Tagesschau für 15 Minuten und vielleicht morgens mal ein paar Blicke in die Tageszeitung zu werfen, sondern du bist ja hautnah dran. Und wenn du jetzt auch noch, sagen wir mal, einen Fernseher laufen hast den ganzen Tag, wo CNN oder die Nachrichtensender laufen, dann ist das ja natürlich ein konstantes Bombardement von Negativität. Und zwar von morgens bis abends. Mhm. Und dass das natürlich dann auch diese Haltung in deinem Kopf macht, die ist ja auch klar. Ne? Mhm. Und deswegen finde ich eben so wichtig zu gucken, okay, was sind die Mechanismen, die uns in diese Negativität führen? Weil was bringt uns die Negativität? Mal ganz ehrlich gesagt. Mhm. Maximal Depression. Mhm. Oder kannst du gleich von der Brücke stürzen. Was oft leider ja dann auch Menschen, die Depressionen haben, tun. Mhm. Weil einfach gar nicht, also du siehst ja gar kein Licht mehr am Ende des Tunnels. Mhm. Ne? Mhm. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das bei sehr vielen Leuten immer mehr wird. Also dass ich das Gefühl habe, ja, man sagt, natürlich muss man die Probleme sehen und auch gucken, was kann ich tun, wie auch immer und so fort. Aber plötzlich so eine Hoffnungslosigkeit breitet sich aus. Und da weiß ich nicht so recht, wo das hinführen soll. Außer in irgendwie, ja, weiß ich nicht.
Ich meine, guck mal, was ja zum Beispiel auch interessant ist. Also vor ein paar Wochen, da war das noch Ukraine.
Ja, ja, genau.
ISIS.
Gutes Beispiel.
Ebola.
Ja.
So, Ebola ist komplett verschwunden.
Ja.
Viele werden jetzt, viele von unseren Hörern würden sagen, stimmt, da war doch was. Ja. Ebola.
Genau.
Ne? Vor ein paar Tagen habe ich die Nachricht gekriegt, dass jetzt die Neuansteckungen in diesen Hot Zones, ja, da, dass die jetzt alle zurückgehen und so. Ne? Und da habe ich bei mir selber festgestellt, okay,
genau, ist und vorbei. Jetzt überleg mal, was das für eine Panik war.
Ja.
Vor allen Dingen, als in Amerika die ein, zwei Ebola-Fälle waren, die ja dann sich, glaube ich, auch schnell wieder als, oder die dann zumindest geheilt wurden und so. Und es wurde tagelang, weil ich verfolge ja auch viel amerikanische Medien, es wurde tagelang über nichts anderes berichtet. Und du hast wirklich schon gedacht, so, wir sind jetzt bei World War Z angekommen.
Ja,
so nach dem Motto,
die
Zombie-Apokalypse.
Jetzt geht's
los. Und es gab exakt, glaube ich, zwei Fälle. So, ne? Und danach, und die waren dann aber auch schnell in Quarantäne und die waren dann auch geheilt. Danach gab es auch nichts mehr. Und dann war die Sache gegessen.
Ja.
So. Aber wie du schon sagst, es war wochenlang war das Thema Nummer eins und das Ende der Welt stand kurz bevor. Und wie oft stand das Ende der Welt in den letzten Jahrzehnten schon kurz bevor? Wie oft, also ich meine, Ne? Wie oft haben wir gedacht, oh, der dritte Weltkrieg steht kurz bevor. Oder oh, jetzt mit 11. September. Oder die Terroristen, die werden jetzt alles platt machen. Wie auch immer. Ne? Hm. Oder die, oder Vogelgrippe. Oder Schweinegrippe. Oder Schweinepest. Oder
ja, das ist ja jedes Jahr eine neue.
Ja, genau. Aber das meine ich. Es ist
das rotiert immer so.
Es ist immer wieder so. Und ich frage mich jetzt mal ganz genau, wer hat denn überhaupt Interesse daran, dass es so ist? Weil fast immer ist es nichts. Oder nur ganz wenig. Oder zumindest im Verhältnis zu dem, was sonst passiert auf dem Globus, ist das nichts. Wir haben 7 Milliarden Menschen auf der Welt.
Ja.
Ich sage immer, klar, wir haben große Verteilungsprobleme und so weiter und so fort. Natürlich haben viele Leute kein besonders gutes Leben. Aber im Grunde genommen, 6,9 Milliarden davon haben wahrscheinlich einen ganz normalen Tag. Mhm. Über die lese ich natürlich nichts. Aber diese paar Menschen, die echt Scheiß da hatten, die kommen natürlich in Nachrichten. Und aus der Sache extrapoliere ich plötzlich, das ist die Welt. Das ist schon mal ein Punkt. Das ist eine Binsenweisheit, haben wir alle schon 100 Mal gehört. Mhm. Aber vielleicht muss man sich dran mal erinnern, weil komischerweise ist das vielleicht kognitiv in den Köpfen, aber emotional denken die Leute, ja, die Welt ist am Ende.
Ja, ist das nicht so, dass, dass wir im Grunde unser Leben auch nicht so toll finden? Ja, ich meine, keiner, es gibt wohl keinen Menschen, der wirklich sagt, oh, mein Leben, das ist aber von morgens bis abends ist das nur super. So, und wenn du dann negative Nachrichten liest, wie sowas, dass man sich da auf eine komische Art angezogen fühlt, wie die Motte vom Licht und sich dann sagen kann, ja, aber guck mal da, Ebola, hör mal, die haben es aber noch viel, viel schlimmer.
Ja, das, wobei ich glaube, das ist gar nicht so der Point, weil wenn das so wäre, dann wäre ja gar nicht so eine Negativität. Im Sinne von, würden die Menschen hierzulande nicht sagen, mir geht's, alles ist schlecht, sondern würdest du sagen, in Afrika Ebola oder sowas, ne? Sondern du sagst, aber komischerweise ist ja gerade hier auch ganz viele Leute, die sich, ich meine, natürlich, wenn man sich die Welt ganz objektiv anguckt, es gibt unfassbar viele Probleme und wir müssen auch was ändern. Ich meine, wir haben schon oft drüber geredet, ne, die einzige Veränderung oder die einzige Chance, die Menschheit hat, ist eine Bewusstseinsveränderung. Weg vom Ich hin zum Wir, all die Sachen,
ja,
20 Podcasts, könnt ihr alles hören, kommt da immer wieder vor. Und solange das nicht passiert, bewegen wir uns natürlich auch auf eine, sagen wir mal, nicht so gute Zukunft zu. Aber ich persönlich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass das noch klappen kann. Und wenn es vielleicht auch zwischendurch nochmal richtig schlimm wird, ich meine, vielleicht muss man auch ein bisschen davon wegkommen, immer sein eigenes Leben als Maßstab zu sehen, also seine eigene Lebenszeit. Ich meine, vielleicht ist die Menschheit ja auch evolutionsmäßig im Vergleich des Rest des Universums noch im Kindergarten. Und wir müssen noch ein paar 10.000 Jahre diesen Scheiß durchmachen, sage ich jetzt mal. Und irgendwann erkennen wir es vielleicht. Mhm. Und vielleicht ist es auch Teil des Lebens, wie auch immer. Aber diese, so eine gewisse, ich habe neulich noch mit jemandem gesprochen, und die erzählte mir nur, wie schlimm alles ist. Und die hatte auch Kinder. Und ich dachte so, wow, aber wie kannst du denn dann eigentlich so noch leben? Ganz ehrlich gesagt, wenn du so, bist du wirklich überzeugt davon?
Mhm. Ja?
Mhm. Und aber ich frage mich wirklich, wer hat denn Interesse daran, dass es uns so geht, dass wir immer so denken und dass man uns bombardiert mit diesen Nachrichten?
Naja, ein Volk, was Angst hat, das kann man halt leicht manipulieren und leicht lenken.
Ja.
Lässt sich leichter. Eingeschüchterte Schafe, die hören halt eher auf Kommandos, keine Ahnung. Also ich denke, dass das was damit zu tun hat, wenn man mal so ganz zynisch ist.
Ich glaube auch. Und ich glaube, da liegt eigentlich auch die Krux der ganzen Sache begraben. Auch jetzt zum Beispiel, für mich war jetzt Pegida, ich habe immer gedacht, ey, ihr seid so doof. Wenn ihr mal verstehen würdet, dass es nicht darum geht, weiß ich nicht, sag mal, der Mittelstand, der um seine Freunde fürchtet, oder vielleicht sogar Leute schon, die schon in der Unterschicht angekommen sind, gegen, sag mal, Flüchtlinge, das ist ja komplett absurd. Wenn ihr alle verstehen würdet, dass gar nicht da das Problem liegt, sondern eigentlich in den paar Leuten, die alles haben und nicht teilen wollen und euch quasi gegeneinander aufhetzen. Mal ganz simpel und ergreifend. Ich meine, ich persönlich glaube nicht an eine große Weltverschwörung oder an irgendwie eine kleine Gruppe von Leuten und wie auch immer, sondern es ist eher eine Tendenz des Menschen. Ne? Also der Mensch ist von Natur aus, sage ich mal, erstmal gierig.
Ja.
Und Gier ungezügelt führt dann eben dazu, dass, wie wir jetzt gerade in der Oxfam-Studie gesehen haben, 85 Menschen auf dieser Welt so viel Geld haben wie 3,5 Milliarden. Andere, also die Hälfte der Menschheit, wenn die ihr Geld zusammenschmeißen, hat so viel wie die 85 reichsten Menschen, wenn die ihr Geld zusammenschmeißen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. So, da führt Gier hin. So, und dann habe ich diese gierigen Leute, die natürlich auch weiterhin ihre Freunde behalten wollen. Und die natürlich auch wissen, dass wenn diese anderen 3,5 Milliarden Leute irgendwann mal kapieren, wo das Geld eigentlich ist, dass sie in Gefahr sind, dann wird natürlich dafür gesorgt, dass man eher Teile und Bärsche, klassische Technik, eher die Leute, diese 3,5 Milliarden Leute untereinander Krieg machen lässt, damit man in Ruhe auf seinem Balkon sitzen kann und gucken kann, wie die sich da unten prügeln. Dass diese 85 Leute aber das Problem sind. Denn wenn wir zumindest eine gewisse Lebensqualität hätten, also wenn wir wenigstens hätten ein Dach über dem Kopf, wenn wir wenigstens nicht hungern müssten, wenn wir wenigstens Bildung hätten, wenn wir wenigstens sicher wären und nicht Angst haben müssen, gleich kommt hier einer und bringt uns um oder schlimmer. Ne? Wenn wir all diese Dinge wenigstens machen könnten. Und das geht. Ich bin total überzeugt, dass das geht. Aber solange das nicht passiert, ja, können diese, da haben diese 85 Leute ja kein Interesse dran. Ja, weil die wollen irgendwie weiterhin noch mehr haben, weil das, ja, Loch, ja, ja, das Loch in deinem Herzen ist unendlich.
Ne? Ja, 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 ja.
Und ich glaube, wie gesagt.
Ja, aber dann ist das ja genau das, was ich vorhin gesagt habe. Also es ist die Angst, irgendwas zu verlieren, einen Lebensstandard zu verlieren. Und wenn es jetzt nur von diesen oberen,
ja, weiß ich nicht. Die haben nur 25 Villen und 35 Autos und das ist noch zu wenig. Ja. Weil eben, da kommt man auf die ganz tiefe spirituelle Ebene natürlich, weil auch sie in ihrem Herzen eine Sehnsucht haben nach etwas, was sie versuchen zu erfüllen.
Ja, ja, klar. Und
aber das wissen wir. Es nicht erfüllt bekommen durch Gegenstände oder materielle Dinge oder weltliche Dinge, sondern das ist halt, ich nenne es jetzt mal ganz provokant, Gott.
Ja. Ne?
Und wie auch immer, haben wir auch schon oft drüber geredet, wer ist Gott und was ist Gott und so weiter, aber darum geht es jetzt heute gar nicht. Ich glaube, das ist einfach der Punkt. Nur, um es wieder zurückzudrehen, ne, und auch da, ne, da sitzen nicht die 85 Leute, die treffen sich, zwar treffen die sich ab und zu tatsächlich mal hier und da, aber ich persönlich halte nicht viel von diesen Extremen, weil diese Verschwörungstheorien funktionieren auf einer gewissen Ebene meiner Ansicht nach nicht mehr, weil die ja auch davon ausgehen, dass diese 85 Menschen sich einig sind. Der Point ist aber, die sind so gierig, ich übertreibe natürlich jetzt immer auf die 85 Menschen, aber die sind so gierig, die wollen natürlich auch von dem anderen noch möglichst was haben. Also auch da ist auch, glaube ich, ein Gegeneinander. Ne? Ja, aber grundsätzlich entwickeln sich dann natürlich so Dinge, dass irgendwie das so passiert, dass das Negative sehr gepusht wird, dass natürlich Feindbilder geschaffen werden, dass Getrennung geschaffen wird. Ne? Da vorne sind die bösen Asylanten, da sind die bösen Flüchtlinge, hier sind die bösen, weiß ich nicht was. Ne? Und wir müssen gegen die und überhaupt. Und solange das ist, erkennt natürlich die Masse nicht unbedingt, wo eigentlich die Krux der Problematik liegt. Und wenn wir diese Güterverteilung wenn wir das hinbekommen könnten, dann hätten wir plötzlich auch, glaube ich, wirklich eine friedliche Welt, weil wenn man sich mal genau anguckt, wo denn in der Regel Stress und Krieg und überhaupt ist, das ist immer da, wo die Leute nichts haben.
Nichts haben,
ganz oder genau. Wo eben das, was ich gerade beschrieben habe, nicht da ist, wo kein Dach über dem Kopf ist, wo Hunger ist, wo man Angst haben muss.
Wo das Einzige, was sie noch haben, ist ihr Glaube, ihre Religion. Und
zum so. Beispiel.
Und wenn dann da irgendwelche, und ich meine, das wissen wir aus unserer eigenen Vergangenheit, da sind wir wieder beim Dritten Reich.
Richtig.
Wenn dann da eine charismatische Person ist, die genau diese Knöpfe drückt.
Genau, und das finde ich übrigens sehr interessant, dass du das sagst, weil der Faschismus war auch eine Religion.
Ja.
Das ist eine, du musst es wirklich so sehen, dass das eine Art Religion war, weil das hat mit den gleichen Mitteln gearbeitet und so weiter und so fort und hat dazu geführt, dass eben das passiert, was passiert ist.
Ja.
Und ich glaube, das ist insofern mal interessant zu sehen, dass, weil jetzt gerade zusammen mit IS wird ja auch sehr viel darüber geredet, von wegen, oh, Religion ist ganz schlimm und so und wenn es Religion nicht gäbe, geht es uns allen besser. Auf einer gewissen Ebene kann ich das verstehen und auch sogar unterschreiben, weil wenn es eine institutionalisierte Variante ist und wenn es eine dogmatische Variante ist und so fort, dann ist es natürlich schlimm. Nur, das sind ja immer nur Auswüchse einer Ideologie, die das nicht unbedingt im Kern ihres Selbst hat, sondern ich kann ja aus allem sowas machen und eben auch aus Nicht-Religion, weil ob es jetzt Kapitalismus, Faschismus, Kommunismus, Sozialismus oder Islamismus ist.
Irgend so ein Ismus.
Es ist immer so ein scheiß Ismus, der irgendwie dabei rauskommt und grundsätzlich ist im Kern wahrscheinlich weder der Kapitalismus oder schlimm oder der Sozialismus oder auch nicht der Islam. Gut, beim Faschismus wüsste ich jetzt nichts Positives, ne? Aber grundsätzlich glaube ich, dass es immer ein Auswuchs ist oder dass man eben auch.
Ja, es ist immer wie so ein Pendel. Es geht halt immer in so ein Extrem.
Genau.
Und Extrem. Das funktioniert einfach nicht. Deswegen ist ja Ja, ich meine, das sehen wir an der ganzen Menschheitsgeschichte. Extreme funktionieren nie irgendwie. Ich weiß auch, dass der Tag kommen wird, wo man selbst von ISIS nicht mehr redet. Genauso wie man wie Al-Qaida heute überhaupt. Ich meine, okay, die sind immer noch da, die sind vielleicht auch immer noch aktiv,
aber trotzdem. Vielleicht nie.
Genauso wie diese Sachen verschwinden alle, weil das ja immer solche, es ist immer so eine Wellenform. Genau. Das ist jetzt gerade so Flavor of the Month oder Fear of the Month und das wird auch alles wieder verschwinden, aber trotzdem. Ich meine, ja, klar. Aber ich meine, warum, ja, vielleicht haben wir das auch schon beantwortet, warum wir als Menschen dann. Also es gibt zum Beispiel im Internet bei YouTube gibt's zum Beispiel auch so, es gibt tonnenweise Videos, The Best Fails of the Month. Weißt du, wo du stundenlang gucken kannst, wie Leute sich beim Skateboardfahren auf den Arsch legen.
Ja.
Ja, oder irgendwie beim, was weiß ich, du kennst das, ne?
Da haben die Deutschen ein schönes Wort für gefunden.
Schadenfreude. Ne? Genau. Schadenfreude, ja.
Dass man sogar in Amerika benutzt.
Super. Ja, genau. Und
weil es in Amerika, in Englisch, das Wort nicht gibt.
Okay. Genauso gibt es auch zum Beispiel Videos, da gibt es eine Serie zum Beispiel als People Are Awesome. Mhm. Und weißt du, wo nur positive Sachen gepostet werden? Mhm. Das ist inspirierend. Da kommen mir fast die Tränen, wenn ich das sehe. Ne? Und das ist. Ich sag ja immer, wenn ich gucke, wo ich meine News täglich herkriege, meine Webseiten oder auch am Telefon, wenn ich da mal so checke und ich sehe, wenn die erste Meldung ist, Angela Merkel muss jetzt dahin fahren und freut sich nicht so sehr darüber, dann weiß ich, ist nichts Schlimmes passiert in der Welt. Verstehst du?
Das denke ich immer, wenn ich die Bild- oder die Kölner Express-Überschriften sehe, wenn dann da irgendwie nur steht, irgendwie, keine Ahnung, neueste Neuigkeiten aus dem Dschungelcamp, dann denke ich immer, wow, das ist ja heute anscheinend ein total friedlicher Tag auf dem Planeten, ohne dass es ein einziges Problem gibt, außer dass irgendein Dschungelcamp-Bewohner irgendwas gemacht hat, was nennenswert ist.
Richtig.
Da siehst du dann auch wieder, wo dann die andere Richtung ist, ne? Wo du dann sagst, okay, die machen dann plötzlich mal für einen Tag Kopf in den Sand stecken und am nächsten Tag ist dann plötzlich auch wieder irgendwie,
geht die
Welt wieder unter. Also es geht immer nur um so einen Rush irgendwie zu erzeugen im Leser oder so. Ne?
Genau.
Ja, aber ich meine, wir haben ja jetzt sehr viel über das ganz Globale und Große, ne? Krieg und Zerstörung und Ende der Welt und so was. Also, aber das Negative ist ja auch im normalen Leben so ein ganz großer Punkt. Ne? Also so oft, ich meine, ich gucke ja immer nur in mich rein. Ich habe ein relativ gutes Leben. Also im Großen und Ganzen habe ich ein super Leben, also wo du sagst, also ich kann mich eigentlich gar nicht wirklich beschweren. Ja. Trotzdem bin ich total oft so, dass es so ein kleines Ding gibt und das versaut mir den Tag, wo ich denke, was ist das denn jetzt? Mhm. Ne? Und dann kursiert dieser Gedanke in meinem Kopf und nimmt eine Größe an und du denkst, was passiert denn jetzt? Ne? Und dann fallen dir noch ein paar andere Sachen ein, die auch irgendwie nicht super optimal sind.
Ja.
Und dann hast du plötzlich sitzt du da und denkst, oh, was ein scheiß Leben. Und denkst, ich meine, zum Glück habe ich ein gewisses spirituelles Training, dass ich mir das angucken kann.
Ja, ja.
Und denk dann immer nur so, wow, wie der Mind funktioniert, wie halt dieser Gedankenkarussell, wie das einfach abgeht.
Ja,
und darum geht es eigentlich ganz, also das ist eigentlich das, worauf ich die ganze Zeit hinaus will. Weil das andere, was wir gerade jetzt besprochen haben, ist ja eigentlich alles nur Futter für diesen Gedankenapparat. Ich sag mal, wenn wir jetzt in einer nicht-medialen Welt leben würden, und jeder würde so für sich würde maximal mitkriegen, was so in der Nachbarschaft oder im Dorf passiert, wie das eben vielleicht vor ein paar hundert Jahren noch war, hätte man auch Sorgen. Das finde ich ja das Interessante. Nur andere. Mhm. Ne? Oder aber auch ein paar weniger.
Das ist ja so, weil wir unsere ganze Umwelt durch Filter wahrnehmen.
Ja.
Jeder von uns hat so seine eigenen Filter. Die sind oftmals ähnlich, wenn nicht sogar gleich. Aber wir lieben das ständig. Also wenn ich zum Beispiel meine Mutter nehme, ich liebe meine Mutter über alles, ja, aber jeden Tag hat die immer irgendwie, ja, und dann hat der und der das gesagt und der will bestimmt das und das machen. Und es ist immer täglich ein Drama da. Und ich sage, Mama, pass mal auf, du, das weißt du doch alles überhaupt nicht. Du guckst das jetzt durch diese Brille, was du jetzt sehen willst. Vor allen Dingen, ich habe auch gemerkt bei mir selber, wenn es jetzt nicht nur meine Mutter, sondern eigentlich die ganze Umgebung, immer wenn Leute so in so ein Drama einsteigen, ja, so, richtig. Dann kannst du, dann das Schlimmste, was du machen kannst, ist, wenn du in dieses Drama mit einsteigst. Mhm. Tatsächlich ist das wirklich so gewesen. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Der will wirklich, also der will. Ja. Meine. Und dann ist man plötzlich in diesem Tanz drin.
Genau.
So, und mir ist es zum Beispiel passiert, das ist noch gar nicht so lange her, und obwohl ich mir dieser Sache eigentlich bewusst bin, da hat meine Mutter wieder gesagt, wir haben ein Restaurant und es war ein Mitarbeiter und ja, und der hat bestimmt das vor und dann hat er mir gesagt, nein, dann mache ich das und das und ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen und auf jeden Fall hat meine Mutter das wieder mal geschafft, mich so aufzuladen, ja. Ohne dass sie es will. Meine Mutter ist eine liebe Frau, so, ja. Ne? Die kann keiner Seele was zu Leide tun. Und ich weiß das auch alles. Aber dann bin ich plötzlich der Person, um die es ging. Die kam mir zufällig entgegen an dem Tag. Und ich bin dem verbal regelrecht an den Hals gesprungen. Also wie so ein Pitbull. Mhm. Und habe ihn wirklich zur Raison gezogen. Und er war so erschrocken, derjenige, der hat richtig gezittert. Verstehst du? Und er wusste überhaupt nicht, was jetzt los war. Ja. Meine Mutter wusste überhaupt nicht, was los war, weil das war ein Gespräch eigentlich von vor ein paar Tagen. Aber so war das bei mir so gepflanzt, so dieses Drama. Ne? Yeah. Und es ging darum, was diese Person gesagt hat. Das hat der tatsächlich so gesagt, aber das war aus einem, er hat mir das erzählt und es war aus einer ganz anderen Perspektive heraus. Also meine Mutter hat das aus diesem Filter gesehen und für sie war das was ganz Schlimmes.
Yeah.
Und derjenige hat das zwar tatsächlich gesagt, aber das hat in seinen Erzählungen oder in seinem Bericht hat das eine komplett andere Bedeutung, genau. Einen ganz anderen Zusammenhang gehabt. Ja. Und das ist genau das, der Punkt.
Ja, aber guck mal, jetzt ist ja ganz spannend daran zu sehen, dass deine Mutter komplett drauf eingestiegen ist.
Ja, total.
Du bist komplett drauf eingestiegen, du bist dem quasi schon so begegnet. Das heißt, der hatte natürlich jetzt auch erstmal eine negative Reaktion, wahrscheinlich auf dich.
Ja.
Und irgendwie habt ihr es dann ausgetüftelt. Okay,
ja, ja.
Aber was ist denn das in den Menschen, die das so gerne machen? Das ist ja, da ist ja sogar...
Nee, das, ne? Also in dem speziellen Fall ging es tatsächlich auch darum, es war nicht direkt eine Beleidigung, es ging mehr, dass meine Mutter hat das so aufgefasst wie eine Drohung. Das, was die
Person, ja, aber das meine ich ja gerade. Ja. Aber warum ist man so getuned?
Naja, okay, also bei meinem, dazu muss man wissen, meine Mutter ist Gastronomin ihr Leben lang. So. Und wenn du in der Gastronomie arbeitest, wenn du Chefin bist von einem Restaurant mit über 30 Mitarbeitern, dann passiert tatsächlich über die Jahre hinweg auch passiert viel Scheiße. Mhm. So. Ne, also es gibt kaum ein Gewerbe, wo so viel krummes Zeug gemacht werden kann wie in der Gastronomie. Das wird dir jeder Gastronom bestätigen. Okay. So, das heißt also, meine Mutter, die ist gebranntes Kind, wenn du so willst. Und das Schlimme daran ist, dass die sofort hinter jeder Kleinigkeit ein großes Komplott vermutet. Genau,
das nennt man es ja allgemein in Paranoia.
Paranoia, genau. Wir gegen die.
Genau.
So, und
Trennung.
Trennung, genau. Und das finde ich ganz, ganz schrecklich. Und das ist dieser Filter, durch den sie die Welt sieht.
Ja.
Und
zwar sie.
Sie.
Das genau. Ego.
Das Ego, genau. Und ich, der mich ja jetzt in letzter Zeit sehr viel damit beschäftige und mich davon auch eigentlich ganz gut trennen kann. Mhm. Und auch zu diesem Zeitpunkt das eigentlich schon konnte, bin aber dann trotzdem nochmal, habe ihre Position praktisch eingenommen oder mein Ego hat die Position von ihrem Ego eingenommen und dann bin ich dem an den Hals gegangen. Verbal jetzt nur, ne? Also das nochmal.
Aber das, was du beschreibst, ist ja auch nur ein Beispiel und es ist ja immer so, dass es Gründe gibt. Das ist ja das Problem.
Ja.
Also sobald du solche Geschichten auseinanderdröselst, hörst du ja immer dann, ja, aber weil und es ist so, aber wenn du es zurückbringst auf den wirklichen Punkt, ist es ja so, erstmal keine Präsenz, weil sie hat sich ja eher aus vergangenen Verletzungen genährt.
Klar.
Das ist schon mal das Erste.
Absolut,
okay, das
absolut.
Heißt, weil in dem Moment hat die Vergangenheit ja eigentlich gar keinen Einfluss. Natürlich ist es richtig, ne? Wir machen Erfahrungen und je schlimmer die Erfahrungen sind, umso paranoider oder so werden wir. So, aber das hat immer was damit zu tun, dass man in der Vergangenheit lebt. Also wiederum mal das klassische Thema Präsenz. Wäre sie jetzt präsent gewesen, hätte sie nur diesen Moment für den gesehen, wie er war, hätte sie diesen Filter vielleicht gar nicht gehabt und hätte schon da hören können, dass es gar nicht um eine Art Beleidigung oder sowas ging. Aber okay, so. Und ich glaube aber auch, das Ego wünscht sich ja auch diese Negativität.
Ja, klar.
Ne, weil es daraus auch wieder Energie zieht. Und Drama. Drama ist ja, ich meine, nicht umsonst liebt der Mensch Drama. Also ich meine, mein ganzer Job besteht darin, Dramen zu erzeugen im Fernsehen. Ja, und ohne Drama, ohne Konflikt gibt es kein Drama und ohne Drama gibt es keine Geschichte. Also keiner wird sich einen Film angucken, wo nichts passiert. Ganz simpel. Also ich meine, klassische Storystruktur, ne, wenn ich irgendwie Ende Akt 1, der Moment, der dramaturgische Startmoment stattfindet, dann fragst du dich, wann geht denn der Film eigentlich mal los?
Ja.
Ne, wenn Indiana Jones jetzt nur da in seinem College unterrichten würde und würde irgendwie Noten geben und so, dann würdest du sagen, ja, passiert jetzt doch nochmal irgendwas?
Ja, genau.
Ne, und so, aber das meine ich halt. Ich glaube, das Ego ist halt süchtig nach Drama und dem Ego ist es ja eigentlich egal, ob es positiv oder negativ ist. Es scheint aber eben, vielleicht haben wir, was wir anfangs mal sagten, dass es evolutionär so eine Tendenz eher zur Negativität geht, weil der Verstand eben aufpassen muss, dass dem Ego-Konstrukt nichts passiert. Also, wenn ich über die Straße gehe, denke ich nicht unbedingt darüber nach, wie schön diese Palme da der Baum da vorne ist oder irgendwie was für ein cooles Haus da vorne ist, sondern ich gucke, mich kein Auto überfährt. Also, sollte ich vielleicht.
Naja, sollte man auch.
Ja, aber ist ja auch richtig, aber ist ja interessant, dass schon so eine Spur immer im Hintergrund auch mitläuft, diese Lebenserhaltungsspur.
Ja.
Und dass das Drama so eine Überhand aber auch nimmt, ohne, wenn man nicht drauf aufpasst. Sondern, ich meine, ganz viele Menschen leben ja auch, wie du beschreibst, ne? Du kannst ja mit Leuten reden, die reden nur darüber, was alles scheiße ist.
Ja, ja.
Also von wie gesagt, von Kleinigkeit, der hat mich so drauf angeguckt und überhaupt gestern, ja, und die Politik und die Wirtschaft und überhaupt, Fernsehprogramm ist auch scheiße, ja. Und überhaupt, meine Frau, wie gesagt, du kannst dich da irgendwie, ne, und wunderst dich immer, mein Gott, haben die auch mal was Positives zu berichten?
Hm.
Also ganz offensichtlich scheint ja doch diese Negativität so eine wirkliche Überhand bei vielen Leuten zu haben. Und dadurch, dass dann eben sie auch noch so extrem gefüttert wird, ist es ja nicht nur das persönliche Leben, sondern scheinbar ist ja auch der gesamte Planet irgendwie geradewegs auf dem Weg in den Abgrund.
Ja.
Und dadurch entsteht eine noch größere Negativität. Das füttert sich ja auch. Also ich glaube, das wollte ich auch sagen, wenn man diese Gedanken hat, dann merkt man ja auch, wie die sich so gegenseitig füttern oder wie die immer größer werden. Ne? Also wie so eine Art Spirale einen immer weiter mitnimmt und so. Und dass man dann sieht, okay, jetzt mal ganz wieder zurück in die Präsenz. Was ist denn jetzt gerade? Im Moment sitzen wir beide hier, aber wenn man jetzt auch mal, meistens ist man ja in einem ganz...
Und draußen hören wir die Vögel.
Ja. Vögel schneit ein bisschen und alles ist ja eigentlich super und so. Ja. Und
so ist es bei den meisten. Auch so bei unseren Zuhörern. Die liegen jetzt auf ihrer Couch, hören das oder
stehen fahren.
Regen sich auf. Ja, nein, ja, aber es ist nicht damit zu rechnen, dass jetzt gleich einer von der ISIS auf einen zugestürmt kommt.
Oder dass man Ebola bekommt.
Ja, genau.
Oder
ist auch nicht damit zu rechnen. Nee.
Das ist genau der Punkt. Und ich glaube, jetzt ist nur die Frage, was macht man denn eigentlich in so einem Moment? Also das finde ich persönlich nämlich den schwierigsten Aspekt.
Ja, also das, was ich für mich gelernt habe, so im Kleinen zum Beispiel, dass jetzt, wenn wir bei dem Bleistift meiner Mutter bleiben, nein, bei dem Beispiel meiner Mutter bleiben, wirklich solche Leute zu erkennen. Und entweder man weist sie sanft darauf hin, nochmal, pass mal auf, oder man, irgendwie von dir kommt nur Negatives. Ich habe zum Beispiel zu meiner Mutter vor kurzem gesagt, und da war sie regelrecht schockiert. Ich sage so, Mama, du tust mir richtig leid, weil du hast jeden Tag hast du dieses Drama. Und wenn es nicht die Person ist, ist es die Person. Und wenn es nicht die Person ist, dann ist es die Person. Es ist immer jeden Tag dieses Drama. Und da war sie richtig... Da hat sie mir dann am Abend nochmal, ich konnte das gar nicht glauben, was du mir da sagst. Ja, ich sage, es ist aber so. Und das Wichtige ist halt einfach, dass man sich klar macht, dass zum Beispiel, wenn man beim Bäcker ist und man wird doof bedient von die Bedienung oder die Verkäuferin zieht ein mieses Gesicht, dass man das erstmal nicht persönlich nimmt. Verstehst du, dass man nicht denkt, oh Gott, was ist sie jetzt wieder unfreundlich, sondern man weiß es ja nicht. Ich meine, vielleicht hat sie gerade vor einer Stunde erfahren, dass ihr, weiß ich nicht, ihr Mann krank ist oder so. Verstehst du? Und deswegen zieht sie so eine Fleppe oder so. Das weiß man alles nicht. Also man muss aufhören, das immer so durch seine eigenen Filter so zu sehen. Und das alles immer so.
Seine Negativfilter.
Ja, ja, den Negativfilter. Ja, ja, klar. Ich meine, klar, wenn mich jemand mies behandelt, also bedient, unfreundlich bedient, dann nehme ich das erstmal persönlich. So. Genau. Und das da fängt es schon an. Man darf halt in diesen Tanz nicht einsteigen. So, und ja.
Aber ganz kurz, der Tanz, ich finde das ganz interessant, dass du jetzt direkt darauf angesprungen bist, so nach dem Motto, was du deiner Mutter gesagt hast und so weiter, aber der Tanz fängt ja bei dir an.
Ja.
Ne? Weil du sagst ja selbst,
ja.
Ne, die Frau, die Bäckerin, die guckt mich blöde an, das nehme ich persönlich. Da fängt es ja schon an. Das ist ja der Knackpunkt. An der Stelle, ich meine, du hast ja selbst aber auch beschrieben, präsent zu sein, sagen, hey, die hat vielleicht einen Grund, warum sie so ja. drauf ist. Und hat nichts mit mir zu tun.
Genau.
Ne? Und ich glaube, die Frage ist ja, wieso ist denn in unseren Köpfen so oft der Gedanke, oh, ich bin schuld oder, ne? Also das ist ja nochmal eine tiefere Sache. Da geht es ja plötzlich um so ein negatives Selbstbild auch nochmal. Ist das nicht sogar Selbsthass im Extremfall, aber wenig Selbstliebe? Weil du gehst ja anscheinend davon aus, ne, ganz so, jetzt mal ganz plakativ, oh, die kackt mich an, also muss das mit mir zu tun haben. Und wenn du dann präsent genug bist, sagst du dir, ah nein, die hat vielleicht einen schlechten Tag oder ihr Mann ist krank oder was auch immer, das hat gar nichts mehr mit zu tun. Aber schon, bei vielen Leuten ist, glaube ich, der erste Gedanke, ey, was habe ich denn gestern wieder gemacht oder so.
Naja, ich glaube, jeder Mensch hat so seine eigene moralische Präferenz. Hm. So. So, und irgendwie geht man automatisch davon aus, dass der, dass zum Beispiel wir beide, wir ticken so, in vielen Sachen haben wir über so Überschneidungspunkte. Klar. Deswegen sind wir Freunde, ja. Deswegen verstehen wir uns so gut. So, wenn das nicht so wäre, wenn du jetzt sagen wir mal, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendwie ganz extrem wärst mit irgendwelchen Sachen und da würde ich sagen, oh nee, oh, da würde ich mich aber jetzt von distanzieren, dann wären wir nicht befreundet. Ja. So, und ich glaube, meine Mutter, die ist immer total schockiert, übermäßig schockiert, wenn sie auf Leute trifft, die offensichtlich nicht die gleiche Moralvorstellung haben, wie sie hat. So, und ich glaube, und da fängt dann die Reibung an und dann natürlich durch diese übertriebene Sicht, durch diesen Filter, den sie sich zugelegt
hat, aber das ist auch
über
wieder,
die Jahrzehnte.
Genau, der über Jahrzehnte gewachsene Filter, ja. der ein Ego konstruiert und das jetzt plötzlich konfrontiert wird von einem anderen Ego, was natürlich nicht gleich tickt unbedingt.
Ja.
Weil bei 7 Milliarden Menschen gibt es eine Menge Leute, die nicht gleich ticken.
Ich meine, guck mal, wir wollen alle gemocht werden.
Mhm.
Das ist so. Ich meine, ganz extrem ist es zum Beispiel, wenn wir verliebt sind.
Ja.
So. Wir kennen das alle, irgendwie, man ist verliebt und die Person ist einem auch gewogen, irgendwie, also man ist mal vielleicht einmal zusammen weggegangen und so, alles ist easy beasy, aber plötzlich ruft die Person nicht an. Sie hat gesagt, ich ruf dich in 2 Tagen an, aber der Anruf kommt nie. So, und dann geht das Kopfkino los.
Genau.
Verstehst du, warum ruft die nicht an?
Ja.
Was habe ich gemacht?
Oh genau, Gott, was habe ich gemacht?
Ja. Genau, man bezieht es sofort natürlich auf sich.
Genau.
So. Und so ist es, beim Verliebtsein ist es extrem. Da fährt man ja ständig Kopfkino.
Ja.
So, und klar, das ist bei anderen Emotionen auch so. Bei Eifersucht ist es auch so. Mhm. Die Person, die eifersüchtig ist, fährt auch Kopfkino.
Genau.
Und da muss man auch lernen, dass man eigentlich, auch wenn man das persönlich nimmt am Anfang noch, auch wenn es sich verkleidet als persönlicher Angriff, es geht um die Person, die eifersüchtig ist. Die hat ein mangelndes Selbstwertgefühl. So, ne? Und klar, und im Falle bei meiner Mutter, da ist das halt wirklich so, die hat so einen gewissen moralischen Level und wenn da jemand ist, der dem nicht gerecht wird, dann ist das sofort... Oh.
Ja, aber wie gesagt, es ist halt die Ego-Konstrukte prallen irgendwie aufeinander.
Natürlich.
Und wie du sagst, das Kopfkino fängt an, all diese Dinge. Und ich glaube, da kann man wirklich ansetzen. Also ich glaube, was zum Beispiel wirklich hilft, ist, glaube ich, sich irgendwie ein bisschen den Medien zu entziehen in dieser extremen Form. Mir ist das damals aufgefallen, Entschuldigung, ganz kurz noch, am 11. September damals, 2001. Das war ja eine Dauerrotation der gleichen schrecklichen Bilder. Immer wieder die Türme fallen ein, die Flugzeuge krachen rein, die Leute springen aus dem Haus etc. pp. Und du konntest wirklich feststellen, ich bin an dem Tag in meinem Büro gewesen in Köln und bin dann, da habe ich noch in Köln gewohnt, bin dann am Nachmittag nach Hause gefahren mit der U-Bahn und du konntest genau sehen, die Leute, die diese Bilder noch nicht gesehen hatten, weil die jetzt, weiß ich, ne, nicht am Arbeitsplatz den ganzen Tag den Fernseher laufen lassen konnten oder so, warum auch immer, und die Leute, die es gesehen haben. Und da habe ich mir auch gedacht, wow, okay, das macht echt einen Impact. Die Information an sich reichte offensichtlich nicht, die Leute so zu schocken. Du hast wirklich gesehen, die Leute, die jeder wusste, was passiert war. Ich glaube nicht, dass da Leute in der U-Bahn saßen, die am Abend nicht wussten, dass diese Türme eingestürzt waren. Aber einige haben es halt gesehen und einige haben es auch nicht gesehen. Später am Abend haben wir auch mit Leuten zusammengesessen, ein paar hatten es auch noch nicht so oft gesehen. Bei uns lief halt den ganzen Tag dieser CNN am Dauer und ich war echt ziemlich fertig mit der Welt. Und der Punkt war, seitdem habe ich mir das echt abgewöhnt, mir diese Bilder immer wieder anzugucken. Ich gucke eigentlich gar nicht mehr bewegte Nachrichten. Ich check im Internet, ich sehe die Information, was weiß ich, das ist passiert, das Flugzeug ist abgestürzt, da gab es wieder ein Massaker, blablabla. Aber ich schalte da nicht CNN an und gucke mir jetzt den ganzen Tag über immer die gleichen Bilder, immer die gleichen Bilder, immer die gleichen Bilder an. Ich finde das in amerikanischen Flughäfen so krass. Da läuft nämlich immer CNN, die ganze Zeit. Und wenn irgendwas passiert, kriegst du das, du wartest 3 Stunden auf dein Flugzeug und du kriegst 100 Mal das Gleiche gesagt.
Ja, ja.
Und das ist natürlich nicht besonders gesund. Damit fütterst du ja dein Gedankenkarussell total. Ne? Ja. Und das heißt ja nicht, dass ich den Kopf in den Sand stecken muss. Aber ich glaube, die Art, wie ich die Informationen aufnehme, ist total wichtig. Und ich finde es nicht uninteressant, dass eben die Medien uns stark mit immer den gleichen Bildern füttern. Das ist ja Programmieren.
Mhm.
Also das finde ich immer einen ganz wichtigen Punkt zu sagen, okay, pass auf, kauf dir eine gute Tageszeitung, lies am Tag einmal, blätter mal durch, check vielleicht 1-2 Mal am Tag irgendwie eine Nachrichtenwebsite, dann weißt du auch, was passiert ist.
Ja.
Aber man muss sich nicht 24 Stunden am Stück den Kram nochmal wieder angucken.
Ja, 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 ne? Ist richtig.
Das ist, glaube ich, so ein Aspekt. Ne?
Ja.
Anderer Aspekt ist, glaube ich, wirklich zu sehen, wenn die Brain Train losgeht, ne, wenn deine Gedanken losgehen, wirklich gucken, ob man dann in die Beobachterposition sich bewegen kann.
Das erfordert Übung, aber das geht.
Ich glaube, das ist ja das, Meditation gut.
Meditation, aber ich meine, das ist ja auch das, was zum Beispiel beim NLP, der eine oder andere wird sich daran an unser Interview mit der Mia Voss erinnern, da gibt es ja beim NLP gibt's ja auch dieses Dissoziieren.
Mhm.
Ich meine, okay, das ist jetzt kein Trademark, da hat NLP kein Trademark drauf, das ist Dissoziieren, heißt ja, die Beobachterperspektive einzunehmen.
Genau.
Und das Problem oder was auch immer das ist, das Drama von außen zu begucken.
Ja.
So. Und dann wird nämlich die meisten Sachen werden dann schon klein.
Ja, genau. Ja. Und das ist ja, wie gesagt, im Buddhismus, sich von den Anhaftungen lösen oder präsent sein im Moment. Ich meine, wie unsere treuen Hörer jetzt feststellen werden, okay, es geht ja schon wieder um das Gleiche, wie immer, weil es geht immer nur um das Gleiche. Aber egal, man kann es ja von verschiedenen Richtungen sich mal annähern. Aber genau hier auch wieder. Ne? Ich löse mich von dieser Anhaftung, aber ich finde es halt interessant, in dem Zusammenhang zu sehen, dass der Gedanke an sich schon die Anhaftung ist, beziehungsweise dieser kleine Kick, den wir daraus kriegen, auch aus negativen Dingen. Wir kriegen aus positiven Dingen einen Kick, ne, wenn wir eine gute Nachricht bekommen, juhu, ne, aber wenn wir eine negative Nachricht kriegen, kriegt unser System auch einen Kick. Deshalb ist unserem System auch egal, ob es positiv oder negativ ist.
Hm.
Deswegen glaube ich, wie gesagt, gerade das ist so meine Pet Theory, ob die in irgendeiner Form haltbar ist, weiß ich nicht, aber dass es wirklich vielleicht diesen evolutionären Aspekt hat, dass die Negativität so einen gewissen Vorsprung hat, oft, weil sie uns eventuell vor dem Tod
bewahrt. Ja, genau.
Bewahrt,
ja,
ne?
Das wollte ich gerade sagen. Du darfst ja auch nicht vergessen. Ich meine, es gab ja mal eine Zeit, wo du als Mensch oder deine als Familienoberhaupt auch tatsächlich dafür verantwortlich warst, deine Familie zu beschützen vor Einflüssen, die von außen kamen. Sei es jetzt Säbelzahntiger oder irgendwelche, was weiß ich, Banditen oder so. Ich
meine, Barbarenhorden.
Barbarenhorden, genau, oder Orks oder was auch immer.
Genau.
Ja? Und das haben wir ja nicht mehr.
Das ist genau der Punkt. Das glaube ich wirklich unsere Gedankenwelt mit der Evolution unserer Gedanken nicht so mithält mit der äußeren Evolution. Das ist ja in vielen Dingen so. Die Technik schreitet ja auch schneller voran als unsere verantwortungsvoller Umgang damit. Ne? Und gleichzeitig ist genau das richtig. Ne? Wir haben ganz viele Gefahren in der Regel gar nicht mehr im Alltag, aber irgendwie ist unser Innerstes immer noch darauf geeicht, diese Gefahren zu erkennen und dementsprechend auch zu handeln.
Das Schlimme ist, was wir halt auch so als Gesellschaft gemacht haben, das ist gerade eben aus diesem Aspekt heraus, weil uns die wirkliche Gefahr fehlt, dass so Gewalt in den letzten Jahrzehnten so trivialisiert wurde.
Hm.
Verstehst du? Also, und das gipfelt jetzt eigentlich darin, zum Beispiel in den modernen Videospielen.
Hm.
Und das sagt jetzt jemand, der
mit Video Battlefield spielt.
Nein, das stimmt nicht. Aber ich spiele Battlefield zum Beispiel. Ja, das ist ein Ego-Shooter und das ist ein Kriegs-Ego-Shooter. Und morgen kommt die Beta für Battlefield Hardline. Da freue ich mich schon wie so ein kleines Kind drauf.
Sehr schön. Wir kriegen
schade.
Ja.
Aber zum Beispiel das Spiel GTA.
Klar, brauchen wir jetzt gar nicht ins Detail gehen.
Genau. Es geht um diese Bedrohung, die wir uns machen. Weißt du, da wenn ich das sehe, dass da, du hast diese wunderschöne virtuelle Welt.
Ja.
Wirklich ein Los Angeles, Los Santos heißt es, glaube ich, nachgebildet, 1:1 fast.
Mhm.
Das heißt, du könntest da wirklich ganz normal durch die virtuellen Straßen laufen, dich des Sonnenuntergangs freuen und sowas alles. Aber nein, plötzlich kommt ein so ein Typ daher und erschießt dich mit einem Snipergewehr. Genau. Was machst du? Ja, dem zeige ich's aber. Genau. Und verstehst du, mit einmal hast du so einen Konflikt.
Aber genau da siehst du aber auch, wenn du nämlich das nicht hättest, wie viele Leute würden das Spiel dann spielen? Weil, ich meine, tatsächlich, ich mache das ja sogar gar nicht. Ich spiele ja selten Videogames. Ich habe zwar auch eine
PlayStation. Du hast mal einen sehr schönen Begriff dafür, was du machst. So ein virtuelles Urlaub machen.
Ja, genau. Weil ich mache nämlich genau. Ich finde nämlich auch, die haben das toll gemacht. Die haben diese Welt großartig gebaut. Ich laufe da mit meiner Figur rum und gucke mir den Sonnenuntergang. Aber nach ungefähr 20 Minuten nehme ich mir auch die Panzerfaust und spreng mal ein vorbeifahrendes Auto, weil ich kann es ja machen, warum auch nicht?
Genau. Genau.
Und weil es natürlich den Kick gibt, das meine ich damit. Ne? Weil ich glaube, deshalb sind die Games ja auch so. Weil, wie gesagt, wenn es nur der Sonnenuntergang wäre, würde das kein Mensch so lange spielen. Aber wenn ich da rumballern kann, dann...
Ja, aber ist das nicht bedenklich? Ist das nicht eine Trivialisierung von Tod und Terrorismus?
Gut, da wird ja lange schon seit Jahrzehnten drüber diskutiert, überhaupt über mediale Gewalt. Ich meine, hat das einen abstumpfenden oder hat das einen Katharsis-Effekt? Ich persönlich kann da immer noch keine wirkliche Meinung zu haben, weil ich immer das Gefühl habe, es wird in allen Richtungen anders, also andere Ergebnisse. Es gibt Untersuchungen, die wohl zeigen, ne, wenn Menschen viel Gewalt in den Medien ausgesetzt werden, wären sie gewalttätig. Andere Studien sagen, nee, das ist ein Katharsis-Aspekt und danach geht es ihnen besser.
Ja.
Deswegen finde ich das gut. Schwierig. Müssen wir uns mal
diese Kiste brauchen wir jetzt nicht aufmachen.
Nee, und wäre vielleicht mal ein interessanter Gesprächsball, weil gibt es ja mal Experten zu oder so. Weil ich finde das schon natürlich extrem wichtig, weil haben wir auch schon öfter darüber gesprochen oder auch einleitend, ne, die Medialisierung, dass wir immer mehr ausgesetzt sind all diesen Dingen, die trägt natürlich dazu bei. Wenn ich immer wieder einen Aspekt kriege, immer wieder, die Welt ist schlecht, wenn ich das 100 Millionen Mal am Tag höre, und zwar, ob ich eine Fernsehserie gucke, ein Videogame spiele, die Nachrichten einschalte oder was auch immer, dann glaube ich das doch irgendwann.
Ja.
Weil, da komme ich jetzt auch auf so einen ganz wichtigen Aspekt, denn das, was wir in unseren Gedankenwelt reinlassen, das nistet sich da auch ein. Das glaube ich schon. Also von dem her denke ich, ist es natürlich wichtig zu gucken, sind meine Gedanken, ich sag mal, irgendwie verseucht von diesen negativen Gedanken, dann habe ich auch mehr davon. Und ich glaube, wir haben jetzt unheimlich viel über Negativität gesprochen. Und
ja, das ist ja auch das Thema.
Das ist ja auch das Thema, aber was ist denn, also ich meine, auf einer ganz tiefen spirituellen Ebene geht es um Nicht-Dualität, sind positiv und negativ ja auch nur auf einer Oberfläche, und da haben wir auch schon oft in anderen Zusammenhängen drüber geredet, nur wenn man mal ehrlich ist, de facto für die allermeisten Menschen existiert negativ und existiert positiv. Und in unserer geschaffenen Welt geht's nicht ohne. Ne? Ohne Licht kein Schatten, ohne groß kein klein, ohne kalt kein warm. Du brauchst den Gegensatz. Deswegen die Frage ja, würde es vielleicht nicht auch mal helfen, sich mehr positiven Dingen auszusetzen? Und warum ist das nicht so? Warum gibt es nicht genauso viele Good News Seiten wie Bad News Seiten. Ne? Warum gibt es nicht, also ich meine, oft ist es ja auch so, dass dann, sagen wir mal, auch komischerweise, so weil bei YouTube irgendwelche Videos kursieren, die total positiv sind, wo man ein gutes Gefühl hat danach, wenn man sie gesehen hat. Und die verbreiten sich auch. Also scheinbar ist da ja auch natürlich ein Wunsch dazu natürlich da.
Ne? Genau. Kannst du dich noch an das Video erinnern, dieses Free Hug? Diese Umarmung,
genau.
Umarmungsgeschichte, wo dieser Typ auf der Straße steht, kann man, glaube ich, gibt es bestimmt immer noch bei YouTube, natürlich. Free Hug, also H-U-G, Hug, Englisch für Umarmung, wo halt so ein Typ so ein Schild in der hochhält und da steht drauf, heute umsonst Umarmung.
Genau.
So. Und das ist ein so tolles Video.
Ja.
Da kommen dann halt so Leute, du merkst, am Anfang sind sie noch so ein bisschen, ne? Und dann kommt so die erste alte Dame, und selbst wenn ich das jetzt erzähle, ich könnte schon wieder losheulen, weil das ist so ein schöner Moment. Und es ist menschlich gesehen sowas Simples.
Genau.
Verstehst du? Damit will ich nicht sagen, man sollte jetzt ständig irgendwelche Leute umarmen. Um Gottes Willen, viele Menschen haben ja auch Angst so vor so körperlicher Nähe.
Aber warum?
Aber ja, das ist zum Beispiel je älter ich geworden bin zum Beispiel, desto leichter fällt mir das, Leute zu umarmen. Ne? Und gute Freunde oder irgendwie nicht jetzt Fremde. Ja. Aber nichtsdestotrotz, also das ist zum Beispiel so ein Video. Genau. Und man guckt es sich an und man fühlt sich danach wirklich inspiriert und gut. Und im Grunde wollen wir das ja auch.
Ja.
Man will ja inspiriert werden, natürlich. Jeden Tag aufs Neue.
Ja, natürlich, weil ich meine, im Endeffekt ist ja witzigerweise das ja doch auch die, muss es ja fast die stärkste Kraft im Universum sein, weil wenn es die nicht gäbe in einer Stärke, gäbe es ja keine Schöpfung. Weil es ist ja, die kreative Kraft ist ja stärker als die destruktive Kraft. Sie muss ja auch schon vorher da gewesen sein. Du kannst ja nichts zerstören, was es nicht gab. Das heißt, Ja. Ne, also, wir werden jetzt ein bisschen kosmisch, aber wenn ich einfach überlege, erst muss ja etwas geschaffen werden, um es zerstören zu können. Das heißt, die originäre Kraft ist ja die kreative Kraft.
Ja.
So, und dann gibt es sozusagen die Gegenkraft, die das Kreierte wieder zerstören will. Aber originär ist ja die Kreativität. Und die Kreativität scheint stärker zu sein, sonst hätte es nicht die Entwicklung vom Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren bis zu heute gegeben.
Ja.
Das heißt also, eigentlich kann man ja auch mal sagen, wow, ganz blöd gesagt, das Gute ist stärker als das Böse. Das ja. Gute setzt sich immer durch.
Ja, ja, klar.
Und ja, nur, aber ich glaube nicht, dass es so vielen Leuten, wie gesagt, wenn ich mit Leuten rede, die Welt ist am Ende, bla bla bla, wo ich sage, nein. Natürlich, wir gehen gerade durch einen sehr schwierigen Aspekt der Schöpfung oder vor allen Dingen der Menschheit. So muss man ja auch mal dazu sagen. Also immer mal wieder ein bisschen zurückgetreten. Das Universum ist völlig in Ordnung. Die Erde ist völlig in Ordnung. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Menschheit sich dezimiert. Ja. Und mein Gott, das Universum ist groß und wahrscheinlich gibt es woanders noch genug andere Menschheiten, die irgendwie vielleicht ein bisschen schlauer waren oder die Kurve gekriegt haben, wie auch immer. Also es hat auch ein bisschen was mit uns zu tun, so nach dem Motto, okay, wir müssen auch eher gucken, dass wir weiter existieren und das Schlimmste, was passiert, wir existieren halt nicht weiter. Ja. Aber es ist ja, ne, das Universum ist anderweitig, glaube ich, in Ordnung. Aber der Punkt ist trotzdem, die Schöpfung ist immer stärker als das Destruktive. Und sich dieser Sache mal bewusst zu werden, ist doch super. Weil damit sehe ich doch ganz klar, okay, das Böse versucht es immer wieder klein zu hauen, aber das Böse hat keine Chance. Unsere Geschichten, wenn man sie zu Ende durcherzählt, das sage ich ja immer, die Geschichte ist nicht zu Ende, bevor das Gute nicht gewonnen hat. Es gibt genug Geschichten, die gehen schlecht aus. Aber
das ist uns wichtig, als Mensch, als kulturell gesehen, ist uns wichtig, dass wir am Ende das Happy End haben.
Nein, das ist uns nicht nur wichtig, das ist so, behaupte ich.
Ja.
Ich behaupte, es ist die Geschichte an sich, welche auch immer, ist erst wirklich zu Ende, wenn das Gute gesiegt hat. Wenn ein Film mit einem schlechten Ende aufhört, ist die Geschichte eigentlich noch nicht zu Ende.
Hm.
Ne, müsste ich jetzt ein bisschen länger, habe ich jetzt kein Beispiel gerade parat, aber ich bin mir sicher, dass man da genau gucken kann, okay, da ist die Geschichte eigentlich noch gar nicht wirklich zu Ende, sondern hier entscheidet jetzt der Filmemacher oder der Storyteller, kann ja auch ein Roman oder so sein, weil manchmal es ja auch gut ist, mit einem schlechten Ende aufzuhören, um dich nachdenklich zurückzulassen, weil, das ist nämlich auch der Punkt, das lässt dich nachdenklich zurück und du denkst viele Tage über die Geschichte nach. Wenn die Geschichte ein Happy Ending hat, ist sie aufgelöst, auch in deinem Kopf.
Ja, ich habe das Beispiel ja schon öfters, glaube ich, mal erwähnt. Damals, als der Film Halloween oder Dawn of the Dead, der erste Zombie-Film, der Kaufhaus-Zombie im Kaufhaus-Film. Das waren ja Filme mit offenem Ende.
Ja, aber offen, genau.
Offenes Ende, also kein Happy End. Irgendwie.
Aber auch kein Ende.
Aber auch kein richtiges Ende.
Nee, ne?
Das war ja und ich war fix und fertig. Das, genau. Also als Jugendlicher hat mir das offene Ende von Halloween oder von Dawn of the Dead, die liefen ziemlich zeitgleich im deutschen Kinos.
Ja.
Damit kam ich ganz, ganz schwer kam ich damit klar, weil ich so konditioniert bin, dass es am Ende ein positives Ende geben muss.
Genau. Und wie gesagt, ich glaube auch tatsächlich, wenn ich jetzt ein Thema habe, was ich dem Menschen mitgeben möchte, ist sogar manchmal ein, in Anführungszeichen, schlechtes Ende besser, weil das schlechte Ende lässt mich nicht los. Weil es noch nicht aufgelöst ist, weil es noch nicht zu Ende ist.
Okay.
Und deswegen Ende gut, alles gut.
Mhm.
Wenn das Ende gut ist, ist auch alles gut und dann ist auch das Ende zu Ende.
Ich meine, interessanterweise ist das ja genau das, was wir zum Beispiel an gut gemachten Fernsehserien lieben. Wir lieben es ja. Breaking Bad ist das wunderschöne Beispiel dafür, mit einem guten, bösen Twist am Ende.
Wir wollen aber nicht spoilern. Wobei, das ist ja sogar tatsächlich, müsste man jetzt ein bisschen mehr analysieren. Es ist ein gutes Ende. Breaking Bad ist
Ich meine jetzt, wenn du dir jetzt irgendwelche Folgen in der Mitte rausnimmst.
Ach so, ja.
Da gab es ja immer am Ende nochmal das, oh, das kann ich jetzt nicht glauben. Dass das, oder Games of Thrones ist auch das beste Beispiel. Okay. Da passieren ja ständig Sachen, wo du denkst, das ist doch jetzt nicht möglich. Hm. Verstehst du? Und
dann ist die Geschichte immer noch nicht
zu Ende. Dann ist die Geschichte noch nicht zu Ende, weil wir wissen, nächste Woche geht's weiter. Richtig. Wenn die Serie da vorbei wäre, dann wäre schrecklich.
Genau, aber auch dann, aber wie gesagt, auch die Geschichte an sich wäre dann noch nicht zu Ende.
Ja.
Dann ist zwar die Serie vielleicht zu Ende, passiert ja oft genug, die Serie wird eingestellt, weil nicht genug geguckt haben, dann hört sie mittendrin auf, bist du unbefriedigt und die Geschichte arbeitet weiter in deinem Kopf. Und wie gesagt, das kann positiv sein, weil wenn ich ein wichtiges Thema habe, was ich den Menschen mitgeben möchte, die jetzt im Film waren, dass sie ja darüber nachdenken, mit ihren Freunden reden, etc. pp., dann ist es sogar besser, kein Happy Ending unbedingt zu haben. Aber das Happy Ending heißt meiner Ansicht nach immer nur, man lässt es einfach weg. Und man stoppt die Geschichte quasi an einem nicht besonders happy Moment. Wenn ich aber die Geschichte weiter durchdenken würde und Auflösung findet sie erst am Ende. Und ich glaube, das ist wirklich sogar kosmisch richtig. Mhm. Also das ist meine persönliche Überzeugung, dass am Ende wird alles gut sein. Mhm. Und zwar auch im ganz großen kosmischen Sinne. Die ganze Schöpfung wird am Ende gut sein.
Okay.
Aber der Weg dahin, der kann natürlich ziemlich holprig sein, keine Frage. Auch mit vielen Auf und Abs, weil ansonsten gäbe es ja keine Schöpfung.
Ja, ne? Ja. Jetzt wollen wir mal von dem Kosmischen zurückgehen, um mal so den Bogen zu kriegen. Und wollen wir mal so ganz konkret fragen, was kann denn jeder für sich selber tun, damit man so ein bisschen aus der Negativität rauskommt, damit es einem gut geht. Weil wir haben ja vorhin gesagt, klar, ich kann mir bei YouTube so ein Video angucken, so ein inspirierendes Video angucken und dann geht es mir gut. Aber was kann ich wirklich konkret machen? Was machst du, damit du dich gut fühlst?
Gut, sind jetzt, ich glaube, man muss über verschiedene Ebenen reden. Ne? Deswegen, also auf der einen Seite leben wir in einer Welt, in der es positiv und negativ gibt. Da würde ich grundsätzlich sagen, da wir einen Überfluss an Negativität schon haben in unserer Umwelt, natürlich das Positive mal hervorheben.
Ja.
Ich beobachte das bei so vielen Leuten. Die sehen dann irgendwie eine schlimme Nachricht, das kann was ganz Kleines sein, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie wieder einer umgebracht worden und so, und dann extrapolieren die gleich wieder das Ende der Welt allein daraus. Und dann denke ich mir auch, okay, kann man nicht gleich auch anders sich mit positiven Dingen füttern und eher als positive Kraft in der Welt wirken, auch was Kreatives tun, sich zum Kanal für das Kreative machen. Mhm. Und gleichzeitig natürlich ein Bewusstsein dafür behalten. Natürlich haben wir Probleme. Natürlich gibt es unfassbar viel, was wir irgendwie bewältigen müssen. Aber sich davon nicht irgendwie unterkriegen lassen. Weil ich glaube, das ist genau die Kraft, die negative Kraft, dass sie uns einfach dann fertig macht. Weil im Endeffekt, was kann man als depressiver Mensch noch dazu beitragen, to make the world a better place, wie man das gerne in Silicon Valley so oft sagt. Ne? Mhm. Wie geht das gar nicht mehr? Man hängt nur noch rum. Das heißt, ich glaube, solange wir zumindest in dieser Welt leben, wo Positives und Negatives wirklich existieren und wichtig sind, würde ich immer sagen, das Positive bestärken und das Negative nur sehen. So, dann als zweiter Punkt, wenn man eine Etage tiefer geht sich selber dazu erziehen, Zeuge seiner Gedanken zu werden.
Ja.
Dass man wirklich sieht,
präsent
werden oder die Zeugenposition einzunehmen, also durch Meditation oder andere spirituelle Praktiken, dass man wirklich sieht, jetzt fängt mein Gedankenkarussell wieder an, in eine Richtung zu gehen, wo ich nicht so Fan von bin.
Und vielleicht auch mal zu erforschen, warum ist dieses Karussell überhaupt da?
Warum ist es da und warum führt es mich jetzt ausgerechnet in diesem Moment wieder dahin? Ne, das ist ja auch der klassische therapeutische
Ansatz. Ja, das ist super interessant.
Weil jeder von uns hat ja andere Trigger.
Ja, natürlich.
Ne? Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz hilfreiches Ding, weil ich sage mal, man kann die Gedanken in dem Sinne, also vielleicht einige sehr weise und sehr spirituell geschulte Menschen können sie vielleicht abschalten auf Kommando. Ich persönlich kann meine Gedanken einfach nur beobachten, die kommen, und indem ich sie beobachte, da kann ich ihnen die Kraft nehmen und dann gehen sie tatsächlich auch schneller weg.
Klar.
Aber der Point ist, ich muss sie zumindest erstmal beobachten und wahrnehmen und feststellen, okay, es sind jetzt auch wieder nur Gedanken. Ne? Es ist jetzt genau wie, was weiß ich, jetzt der Gedanke kommen könnte, ach, jetzt könnte ich doch mal wieder im Internet was angucken oder, ich muss ja noch einkaufen gehen. Das ist einfach nur ein Gedanke, der kommt. Mhm. Muss ich jetzt keine große Bedeutung geben, aber ich kann mir jetzt schon angucken, da ist er jetzt. Und jetzt, dann kann ich, wie du sagst, auch mal erforschen und so weiter. Mhm. Und ich glaube, sicherlich die höchste Form ist natürlich zu erkennen, dass eben unter diesem Positiven und Negativen, also unter den Wellen des Ozeans, die hoch und runter gehen, eine tiefe Ruhe ist, die weder schlecht noch gut ist, sondern einfach nur Friede ist.
Hm.
Nur witzigerweise, also das habe ich zumindest gespürt auch, dass unser Ego das nicht nur aus Gründen von, man sagt ja oft, ja, das Ego hat dann Angst um seine Existenz und so weiter, sondern das Ego denkt, oh mein Gott, wie langweilig ist das denn? Da ist ja gar nichts mehr. Hm. Da ist ja dann weder was Gutes noch was Schlechtes. Hm. Und das Ego ist so angehaftet daran, dass es Wellen, also ich meine, ne, die meisten Leute wollen lieber auf dem Meer toben und sich von Wellen überspülen lassen, als runterzutauchen.
Ja.
Aber wenn man genauer guckt und mal im Korallenriff ist, das Coole, das Tolle ist ja unter Wasser. Mhm. Wenn man dann im Frieden taucht, da sieht man dann plötzlich die tollen Sachen. Aber irgendwie sind wir sehr angehaftet an diese Action-Welt da oben. Ne? Und wenn man da erstmal diesen Frieden irgendwie, der kann auch echt scary wirken. Weil er plötzlich, das ist plötzlich so friedlich.
Ja, klar, aber das kann er nicht lange anhalten.
Ja, nee, aber auch nicht nur das. Ich glaube auch einfach, das auszuhalten, dass eben nichts passiert.
Ach so, okay.
Dass weder was Positives noch was Schlechtes passiert. Da ist man ganz schnell wieder bei, ich meine, ist neulich noch im anderen zusammen gezählt. Dann ist man so in der Meditation, so in diesem tiefen Bliss, in diesem Frieden. So, ach, alles ist so schön. Und eigentlich gibt es keinen Grund, warum das nicht immer so bleiben könnte. Und dann plötzlich kommt der Gedanke, ach, eigentlich wollte ich heute noch eine Folge Breaking Bad gucken. Und dann denkst du dir, Moment, du bist gerade in Frieden und Bliss und jetzt kommt dieser Gedanke. Und als schwacher Mensch, der ich bin, ja, dann kann ich den Gedanken noch ein paar Mal so ignorieren und irgendwann denke ich so, jetzt habe ich ja genug meditiert, jetzt gucke ich mal Breaking Bad. Ja. Und schon ist man wieder in dieser Welt der Sensation im Englischen, ne? Also der oder des Phänomenologischen. Mhm. Ne? Weil das ist, deshalb suchen wir ja auch immer diese ganzen Erfahrungen. Ich meine, da hat ja Janis auch viel drüber gesprochen.
Ja.
Dieses,
ja, genau.
Die Erfahrungen sind eigentlich ja auch nur vergänglich. Jede Erfahrung, die wir machen, ist ein Phänomen. Das kommt und das geht und eigentlich ist es nicht das, worum es wirklich geht. Aber wir sind süchtig nach Erfahrung. Und ich will das jetzt auch gar nicht unbedingt werten. Ein bisschen ist es gewertet, wenn man Sucht nimmt. Aber ich glaube, wenn es ein gesundes Maß hat, ist es ja auch in Ordnung. Nur ich glaube tatsächlich, unser Ego ist so süchtig danach, dass wir eben dann auch lieber schlechte Erfahrungen machen und uns darin suhlen und uns dieser Energie hingeben. Und weil sie ein bisschen leichter anscheinend für unsere Gedankenwelt ist, anzuzapfen, diese negative Welt, ist es dann auch auf die, wo die Leute so dieser Spirale folgen. Statt der Spirale nach oben, lieber der Spirale nach unten.
Das ist einfacher.
Ja, weil es nach unten lässt man sich fallen und nach oben muss man klettern. Ne, genau. Mhm. Und ich glaube, das kann man immer nur sagen, lieber ein bisschen sich anzustrengen, lieber ein bisschen pushen und lieber mal zu gucken, ne, solange ich in dieser dualen Welt bin.
Ja, ja.
Das Non-Duale ist ein anderes Thema, aber ich meine, wir sind 7 Milliarden Menschen und scheinbar ist das Non-Duale ein sehr kleiner Erfahrungsteil der meisten Leute. Und ich glaube, ja, solange ich noch in dieser Welt bin und mir es aussuchen kann, würde ich natürlich doch sagen, das Positive eher.
Ja, das Tolle ist, mir ist gerade in der Pinkelpause ist mir eingefallen, darüber gibt es ja...
Da übrigens immer die besten Sachen.
Ja, super. Pinkeln, ja, Ernst Lubitsch hat das immer gemacht. Der ist immer auf Toilette gegangen Pass auf.
Ja, Entschuldigung.
Es gibt da diesen Klassiker, diesen Self-Help-Klassiker.
Ja.
Sorge dich nicht lebe von Dale Carnegie.
Ja, 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 genau.
Also
40er Jahren, glaube ich.
Schon, ja, ja. Oder? Also absolut genial. In der Zeit geschrieben worden, in der Amerika auch diese große Depression gab oder so. Ja, das spielt das ja auch viel mit rein. Und das ist ja wieder aktuell. Und das ist das Erstaunliche an dem Buch. Wenn man mit Self-Help-Büchern anfangen sollte, Selbsthilfe, dann sollte man bei Dale Carnegie anfangen. Es ist erstaunlich, wie aktuell dieses Buch ist und wie toll diese Tricks oder diese Tipps, die er einem gibt, heute noch richtig sind. Irgendwie zum Beispiel, dass die in der meiste der Zeit, der meisten Zeit, die Probleme, die man so hat, von denen man denkt, das sind Probleme, überhaupt nicht eintreffen. Das ist was ganz Simples oder so. Ne? Ja. Oder zum Beispiel, wie wichtig es ist, zum Beispiel, wenn du in irgendeinem Laden bist, guck mal, viele Verkäufer haben den Namen hier stehen. Und mach das doch mal zum Beispiel oder hier die Hörer auch, weil das macht kaum einer von uns. Wenn man mal zum Beispiel in einem Elektronikmarkt ist, ja, seiner Wahl, und man wird wunderbar von einem fachkundigen Verkäufer darüber aufgeklärt, was jetzt der neueste Trend ist bei Telefon oder bei Fernsehern. Und dass man dann einfach sagt, ja, danke Herr Schulz.
Ja. Aber er sollte ja auch Schulz heißen.
Ja, natürlich. Sonst wird's doof. Sonst wird's irritiert. Ja. Ja. Vor allen Dingen, wenn es eine Frau ist.
Ja,
danke, Herr Schulz.
Ja.
Nein, aber einfach mal den gucken, was steht da für ein Name drauf und dann einfach mal sich dafür bedanken.
Ja.
Nicht einfach nur, ja, danke für Ihre Hilfe, sondern wirklich mal von ganzem Herzen sagen, danke.
Ja. Ne?
Und dann den Namen sagen, weil die meisten gucken dann irritiert, weil... Erster Gedanke ist, woher kenne ich meinen Namen?
Das ist ja oft, dass die kleinen Gesten unheimlich viel ausmachen und gar nicht viel ausmachen an Arbeit. Also dieses, was wir gerade sagten, diese Spirale nach oben klettern, heißt ja nicht gleich den Mount Everest besteigen.
Nee.
Ne, einfach mal eine Treppenstufe hochgehen, reicht ja schon aus. Und das sind die kleinen Dinge. Wichtigstes Ding, was ich gerade eigentlich vergessen habe, ist natürlich auf der anderen Seite auch noch erstmal akzeptieren, was überhaupt gerade ist. Also auch wenn es etwas Negatives ist und es aber auch nur für das nehmen, was es gerade ist und nicht eben dieses Extrapolieren.
Ja.
Also da gab es dann irgendwie eine Katastrophe, dann heißt es ja auch nicht zu ignorieren, dass es die gab oder dir selber ist was Schlechtes passiert oder Schlimmes passiert, klar. Nur diese Tendenz aus des Minds, dann das zu nehmen und daraus dein ganzes Leben in Frage zu stellen, ja, sag ich mal, ja, ne, im Extremfall. Dann, dass das einfach nicht nötig ist, sondern zu sagen, okay, mir ist jetzt das Schlimme passiert, das und das ist jetzt nicht gut gelaufen, akzeptieren, aber der Rest ist ja okay. Ja. Oder genauso eben, ne, wenn man eben eine schlimme Nachricht liest, dass man sich vielleicht auch mal eine Sekunde dran erinnert, ja, da sind jetzt, weiß ich nicht, zwei Leute beim Autounfall gestorben, ist schrecklich, aber wahrscheinlich haben im selben Moment sind 300 Babys auf die Welt gekommen und haben 600 Eltern erfreut mit einem Erlebnis, was man nicht mit irgendwas gleichsetzen kann.
Ja, ja.
Also ist ja auch ganz Tolles passiert. Und wahrscheinlich haben sich gerade 10.000 Menschen zum ersten Mal geküsst oder den Menschen, denen sie schon lange verliebt sind. Oder, weiß ich nicht, haben eine Gehaltserhöhung. Whatever. Ich meine, es passiert so viel Gutes in der Welt, woran man sich ja dann in so einem Moment auch mal erinnern kann. Sagen kann, naja, okay, komm, es ist auch richtig viel Gutes. Und wie gesagt, das heißt nicht, das Schlechte zu ignorieren, weil eine andere Sache ist natürlich auch aktiv werden. Man kann natürlich auch sagen, okay, weil Hilflosigkeit ist ja ganz oft das Problem, dass Leute sagen, ah, die ganze Welt, was soll ich denn noch tun? Ich allein kann doch eh nichts machen, ne? Gibt es doch diesen Spruch irgendwie, ne? Weiß nicht, wenn 100.000 Leute sagen, ich kann nichts machen, ja, wenn 100.000 Leute sich zusammentun und was Positives machen, dann passiert schon eine ganze Menge. Und wir haben ja gerade, da ist ja das Internet wiederum echt gut drin. Also diese ganzen Bewegungen, also Crowdfunding heißt ja nicht nur Crowd oder Crowdsourcing in dem Fall eher, ne? Also es geht ja nicht darum, nur Projekte zu finanzieren, sondern, was weiß ich, mit Aktionen irgendwas zu verändern oder auch zu gucken, was ist in meinem Umfeld? Gibt es einen Nachbarn, der vielleicht alt ist, dem ich einmal die Woche die Einkäufe besorgen kann? Und alleine altruistisches Handeln wiederum produziert schon extrem positive Gefühle und dass man einfach, und es ist auch okay, dann auch ein bisschen stolz auf sich zu sein. Man darf ja dann auch mal sagen, hey, ich war ein netter Typ heute, muss ja auch nicht gleich...
Ne? Aktuelles Beispiel. Vor 3 oder 4 Tagen war ich auf dem Weg zur Bank irgendwie und da so eine alte Oma kommt auf mich zu und sagt, wissen Sie, wo der Dr. Brockmann ist? Ich sag, nee, wo soll der denn sein? Ja, hier, der direkt bei Balz. Balz ist ein großes Kaufhaus in Bochum. Bei Balz. Bongartstraße 2. Ich sag, hören Sie mal, hier ist Bongartstraße 30. Ich sag, das kann nur weiter oben am Rathaus sein. Ja. Sie sagt, nee, das soll direkt neben Balz sein. Ich sag, dann lassen Sie uns doch rübergehen zu der. Nee, genau, wir waren neben einer geschlossenen Apotheke. Und sie sagte, dann gehe ich zu der Apotheke, weil ich sehe schlecht, sagte sie. Und ich sage, ja, okay, die Apotheke hat zu. Da drüben ist aber noch eine Apotheke. Ja, aber da muss ich über die Straße. Ich sage, soll ich sie rüberbringen?
Ah, ist die Geri der alten Oma über die Straße.
Da habe ich die alte Oma, aber das hörte da noch nicht auf. Nein, ich bin mit der alten Oma in die Dings rein. Ich hatte ein bisschen Zeit, bin in die Apotheke rein. Wir haben uns erkundigt, wo der Dr. Brockmann ist, der Augenarzt. Und war nämlich Augenarzt, genau. Und ich habe sie dann wirklich begleitet. War tatsächlich ein bisschen versteckt. Ich habe sie begleitet bis ins Wartezimmer rein.
Ja.
Und sie wollte mir Geld geben. Sie wollte, warten Sie mal, ich muss mal. Ich sage, jetzt nein. Also ich wollte das, hab das rundheraus abgelehnt oder so. Und ich habe mich danach so gut gefühlt. Das war so eine, und ich habe das auch bewusst gemacht. Ich habe bewusst, ich war vielleicht auch so ein bisschen, ich habe gedacht, nee, ich mache das jetzt auch für mich. Nicht nur für diese alte Dame, sondern ich ziehe da auch was für mich raus. So, und das war für mich, da habe ich mein Karma-Konto unheimlich aufgefüllt an dem Tag.
Und ich sag mal so, ich kann mir vorstellen, dass die Leute, die jetzt das gehört haben, auch ein gutes Gefühl haben.
Ja.
Einfach, weil sie hören, ach guck mal, ne, wie nett ist das denn? So.
Ja.
Und natürlich kann man jetzt wieder zynisch sein, jetzt muss ich auch noch hier mit rumprallen. Aber genau der Point ist nämlich, ich finde, man darf es auch sogar sagen. Natürlich ist es noch heiliger, wenn man gute Dinge tut und nicht darüber redet. Das ist auch völlig in Ordnung, klar. Aber ich finde es halt auch wichtig, weil gerade eben in einer Welt, in der das Negative so hervorgehoben wird, ist es ja vielleicht sogar gut, wenn man mal das Gute erfreut. Wenn man sagt, guck mal, genau was du erzählt hast, passiert ja jetzt in diesem Moment wahrscheinlich 1000 Mal.
Ja,
irgendwelche Leute helfen sich gegenseitig mit irgendwelchen Dingen und das ist doch eigentlich das, woran man sich erinnern sollte.
Ja, genau. Ne? Das ist cool.
Und das sind nur die kleinen Dinge und die großen Dinge. Es passiert auch so viel Gutes auf der Welt, wenn man mal wirklich mit den Augen offen durch die Welt geht und guckt, wo sind denn die guten Sachen und sich darauf konzentriert, wird man auch viel mehr davon sehen. Also das kommt ja auch noch dazu, ne? Wie ich in die Welt reingucke, so guckt sie zurück oder wie ich in den Wald hineinrufe, so schallt es heraus.
Ja,
also mein Blick, wie du vorhin ja auch schon mal sagtest, ne, der bestimmt ja auch, was ich sehe.
Ja, genau.
Und ich glaube, das sind alles so Punkte, ich weiß nicht, ich glaube, damit hat man schon eine Menge zu tun und damit, das sind, glaube ich, vielleicht schon hoffentlich ein paar Tipps, weil
Ja, weißt du, was das bedeutet?
Dass unsere Folge zu Ende ist.
Nee, viele Wege führen nach oben.
Ach so.
Ja. Okay. In dem Sinne.
Ja, wir wollten vielleicht noch auf zwei, drei Sachen hinweisen.
Echt?
Ja, bevor wir rausgehen. Einmal vielleicht unser Gast Olli, den sich der ein oder andere
erinnert. Ach so, genau. Ah,
mit dem haben wir ja zwei ganz tolle Folgen über Psilocybe gemacht. Wer das jetzt nicht weiß, der kann einfach mal auf unserer Website sich das angucken und durchlesen. Da müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen oder eben auf die Website gehen. Der macht jetzt auch einen Podcast. Ich glaube, irgendwie auch muss man...
Wie kommt der auf so eine Idee?
Ich weiß auch nicht, wie der auf so eine Idee kommt. Und hat jetzt auch schon drei Folgen gemacht, macht ein paar davon auf Deutsch, ein paar auf Englisch. Bisher ohne Interviews. Weiß nicht, wird bestimmt auch nochmal kommen. Ist auf jeden Fall hörenswert. Empfehlen wir. Werden wir auch verlinken. Psilocybe.com sind die auch verlinkt. Und du hast noch einen tollen Podcast entdeckt?
Ja, genau. Also ich habe einen Podcast entdeckt. Es ist ein englischsprachiger Podcast. Und zwar von einer Stand-Up-Comedian. Die Dame heißt Christina Prochinski und ist sehr, sehr witzig. Und Christina Prochinski ist eine nicht nur Stand-up-Comedian, sondern eine ehemalige Philosophie-Studentin. Also die hat Philosophie studiert.
Im Gegensatz zu uns, die hat das wirklich gelernt.
Die hat das gelernt, ja. Genau. Und die weiß auch, was zu erzählen. Mhm. Und die unterhält sich halt über... sie sagt immer, das ist hier keine tiefe Psychologie, sondern so eine Psychologie-Talk, den man so an der Bar so sich so erzählen kann. Ja. So. Und sie hat immer als Gäste hat sie oftmals andere Stand-up-Comedians und sie unterhält sich dann über solche Sachen wie Vergebung oder so. Sie hat immer so ein Topic und das ist immer sehr, sehr witzig, aber auch manchmal sehr tief.
Ja.
Und deswegen heißt dieser Podcast That's Deep Bro.
Yo.
Ja, und genau. Also kann ich sehr empfehlen bei iTunes und
wo werden wir auch verlinken noch?
Verlinken, ne? Oder einfach mal googeln. Der Nachname von der Dame ist so ein bisschen kompliziert. Christina Prochinski. Ja, aber sie hat übrigens deutsche Wurzeln auch. Mhm. Also es ist sehr, sehr witzig und sehr, sehr interessant.
Genau. Und wir haben ja auch nächste Woche ein Date.
Wollen wir das jetzt wirklich schon verraten?
Wir können ja anteasen. Ist ja jetzt auch nicht irgendwie, also einfach spannend, finde ich.
Ja, ne?
Und zwar mit einer buddhistischen Gruppe.
Genau.
Genau.
Von einem buddhistischen Zentrum in Essen.
Genau.
Und haben da zwei Mitglieder von dieser Gruppe und da freue ich mich super.
Genau, das heißt also, dass der Weg, der nach Om führt, unserer nächsten Episode, wenn nicht irgendwas dazwischen kommt, wird der das Buddha sein, über den wir in der Tiefe und so noch gar nie gesprochen haben, glaube ich.
Nee.
Und bin ich auch mal sehr gespannt drauf.
Genau.
Kenne ich mich auch nicht so besonders gut aus, von dem her wird das bestimmt super spannend werden. Du hast dich da ein bisschen schlauer gemacht.
Eingelesen.
Ja, ich bin sehr gespannt. Also das heißt, ab nächste Woche gibt es auch wieder Experten und vernünftige Informationen. Ja. Nicht irgendwie, wie war das? Du bist Geschwaf also von uns beiden. Nicht nächste Woche, sondern in der nächsten Folge.
Nächste Folge, genau. Dauern. Wir wollen uns hier nicht wieder so einen Druck machen.
Nein. Ja, genau. Genau, ja, wir hoffen, ihr habt ein bisschen was rausgezogen aus dieser wahrscheinlich wieder mal anderthalbstündigen Episode. Mhm. Wenn es euch gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, wenn ihr Kommentare habt, was auch immer, dann bitte, wie eingangs erwähnt, auf unsere diversen
Informationsforen. Weißt du was? Mir fällt gerade was ein. Was wir haben nämlich so ein kleines Problem mit einem Gast. Ein Gast, den hätten wir so unheimlich gerne. Aber der sträubt sich so ein bisschen. Irgendwie, manchmal hat es terminliche Gründe.
Ja, ich weiß auch nicht.
Also, und zwar würden wir uns sehr gerne mit dem deutschen Comedian, mit dem Tischfeuerwerk der deutschen guten Laune, Hennes Bender, unterhalten. Aber irgendwie sträubt er sich so ein bisschen. Also, falls ihr Fans seid von Hennes Bender und ihr das gerne hättet, dass er sich mit uns mal unterhält, dann guckt doch mal auf seiner Facebook-Seite und sagt doch mal, hör mal Hennes, es wäre mal toll, wenn du bei Viele Wege führen nach Om als Gast wärst und bestellt schöne Grüße und dann wollen wir mal gucken, dass das mal zustande kommt.
Genau, das finde ich eine sehr gute Idee und ich glaube, damit schließen wir für heute.
Ja.
Sagen Friede sei mit euch.
Alles Gute auch beruflich.
Namaste
und tschüss.